Lieber Chris, deine schöne geschenkte Reise war wieder ein absolutes Highlight. Wir als altbekannte Traumschiff-Fans waren natürlich sofort vernarrt in deine tolle Idee. Doch es gab einiges zu entdecken in Walvis Bay.
Unter anderem haben wir auch die Ex-Freundin von Ralf Bauer gesehen. Und sie hing ab irgendwie mit einem Typen, der nicht Florian David Fitz war und auch nicht so aussah. Aber irgendwie dachten alle, er sei es kurz. Aber dann war er es doch nicht. Und die konnten sich nicht leiden. Und dann konnten sie sich doch leiden. Weil er hat Potenzmittel genommen und so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Aber ein absolutes Highlight war natürlich, dass es ein Baby an Bord gab. Geschmuggelt wohl bemerkt. Wer hätte gedacht, dass die Crew sich als Leiheltern preisgeben könnten? Der blöde Florian hat somit die ganze Nacht im Fahrstuhl verbracht und wir mussten Treppen steigen. Wer hätte gedacht, dass wir nochmal zum Sporttreiben kommen auf dem Raumschiff?
Ja, und Sporttreiben. Wir haben Axel Schulz gesehen. Axel, die Doppeldeckung Schulz, lief hier rum. Er war ein bisschen verwirrt und irgendwie, glaube ich, hat er auch kein Ticket gehabt. Aber trotzdem war er sehr nett.
Komischerweise haben uns auch zwei Mädchen angesprochen. Irgendwie schien die wohl damals bei der Geburt vertauscht worden zu sein. Das haben sie aber nicht gewusst. Das hat die Mutter gewusst und ihr Vater, den wir in Namibia kurz kennenlernen durften. Natürlich ist ein Riesendrama draus geworden. Aber jetzt freuen wir uns auf die Rückreise.
Und mit diesen schönen Worten schließen wir diese Postkarte und wünschen uns, dass du uns irgendwann auch mal auf dem Traumschiff besuchen kommst.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die Prime-Perlen.
Herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Die besten, schlechtesten Filme der Streaming-Anbieter. Oh, ich habe es wieder nicht hingekriegt, das darf doch nicht wahr sein. Und heute geht es wieder einmal auf unser beliebtes und geliebtes Traumschiff. Jawohl, es ist wieder soweit. Das erste von drei Reisezielen, die wir Ende des Jahres ansteuern werden. Denn es gibt ja da noch vor uns liegt dann noch die Weihnachtsfolge und die Neujahrsfolge vom Traumschiff. Aber diesmal haben wir jetzt wieder diese Novemberfolge, die irgendwie letztes Jahr zum ersten Mal eingeführt wurde. Also irgendwie Kreuzfahrt ins Glück wurde jetzt abgesetzt. Und man will das Geld in das Original-Traumschiff irgendwie stecken und da lieber eine Folge mehr produzieren. Und diesmal führt es uns schon wieder nach Namibia. Da gibt es wohl wieder viel Produktionskostenhilfe und irgendwie sowas oder irgendwelche, ja, was weiß ich, Steuererleichterungen, habe ich so das Gefühl. Das gab es ja eine Zeit lang so in Südafrika und da gab es ganz viele Südafrika-Romanzenfilme im ZDF. Und ich habe fast das Gefühl, das ist wieder so.
Ja, ja, es kann schon sein. Also irgendwie hatte ich letztens mal irgendwo in der Zeitung gelesen gehabt, dass das die afrikanische Regierung, glaube ich, irgendwie gerade jetzt wieder versucht, so ein bisschen mehr die Wirtschaft anzukurbeln. Und das könnte natürlich ein Indiz dafür sein.
Aha. Ja, auf jeden Fall heißt dann die Folge auch nicht Namibia, sondern Walvis Bay. Das ist oft so, dass das Traumschiff nicht oft, es kommt mal vor, dass das Traumschiff dasselbe Ziel ansteuert, sprich dasselbe Land. Um es dann zu unterscheiden, benutzt man dann die Stadt oder den Hafen, an dem man anlegt. Ja, diesmal ist es Walvis Bay oder Walvis Bay, ich weiß es nicht genau, weil das wird auch gar nicht irgendwie erwähnt. Also irgendwie die Stadt, von der sie sprechen, das ist eine andere.
Ja, ja, na, der erzählt es bloß, glaube ich, ganz kurz, wo sie anlegen. Da gibt er ja immer seine komischen Sprüche ab hier sozusagen, wofür das alles bekannt ist, was man erleben kann und tralala. Und dann hast du halt die schönen Naturaufnahmen und hier ist halt Wüste. Ne? Also es wird ja, glaube ich, auch die ganze Zeit so ein bisschen von Steppe und Wüste halt gesprochen. Du siehst, glaube ich, relativ wenig Wildtiere irgendwie, da ist gar nicht so viel. Und eine Stadt hast du halt auch nicht so wirklich diesmal dabei.
Ja, also das ist sozusagen die namibische Wüste, die ist ja bekannt. Also da ist schon wie soll man sagen, da ist die Eindrücke der Natur, die Dünen und so ein Kram, das ist schon, ja, wichtig.
Da steppt die Echse.
Ja, wir sind auf dem Traumschiff unterwegs, wieder mal mit der vollzähligen Crew, denn Harald Schmidt ist wieder mit dabei. Der in dieser Folge auch mehr zu tun kriegt, weil ich habe das Gefühl, dass der Staff-Kapitän also wohl nicht so viel Zeit hatte, weil der ist irgendwie nur sehr, sehr kurz zu sehen.
Naja, der ist irgendwie, diesmal ist der tatsächlich eher so der Part, den Barbara Wusso sonst immer macht. Der gibt immer bloß so ein bisschen Tipps, ne? Hört immer mal so ein bisschen sich die Probleme an und dann ist er wieder weg.
Ja, also das war so mein Eindruck, dass vermutlich der Schauspieler nicht so viel Zeit hatte und dann haben sie seine Szenen irgendwie alle an Bord abgedreht und dann konnte er wieder gehen, weil er irgendwas anderes gemacht hat. Hm. Naja, ja, und worum geht es denn diesmal? Also, das Traumschiff ist irgendwie, es legt nicht in Bremen ab, sondern irgendwie schon weiter südlich.
Ja, da waren irgendwie so Berge und sowas. Das sah aus, als ob die vielleicht, keine Ahnung, Türkei, Griechenland so irgendwo waren.
Nee, da müsste es ja nochmal ganz rumfahren, durchs Mittelmeer und so. Also das wollte vermutlich irgendwie ein westafrikanischer Hafen sein oder irgendwie sowas. Oder irgendwas im Atlantik, ich weiß es nicht. Mit dem sie dann halt, wovon sie dann losgefahren sind und sozusagen an der afrikanischen Küste entlang bis nach Namibia runter. Also wieder haben wir einmal drei Geschichten. Einmal, hatten wir schon in dem Vorspann genannt, haben wir Esther Schweins, die Ex-Freundin von Ralf Bauer. Das ist ein 90er-Gag, verstehen nicht viele. Esther Schweins, berühmt durch RTL Samstagnacht, einer meiner Lieblingssendungen von dieser Zeit. Die darf allein rumfahren, weil ihre Schwester, gespielt von Kathi Hummels, sie zurücklässt. Und sie trifft dort Florian Fitz. Oder wie heißt die Figur? Ich habe es wieder vergessen. Ich nenne die Figuren hier, also die Leute hier oft einfach bei ihrem Schauspielernamen. Entschuldigung. Also der ist irgendwie der Freund von ihrer jüngeren Schwester, während er sozusagen im gleichen Alter ist wie Esther Schweins, also irgendwie so wie 50, Mitte 50. Und die können sie nicht leiden. Die können sich nicht leiden, weil ja auch hier so ein alter Sack mit der jungen Schwester und so, pfui bäh. Und außerdem ist ein Arschloch, so. Aber du ahnst schon, was passiert. Passen sie nicht eigentlich viel besser zueinander? Ja.
Das, also ich weiß nicht, das fühlte sich auch für mich an, als ob das irgendwie Film XY mit George Clooney ist.
Ja, Florian Fitz ist so der George Clooney für Very Arme, also.
Ja, das stimmt. Der gibt sich halt auch die ganze Zeit so.
Ja. Also Florian Fitz, nicht Florian David Fitz. Florian David Fitz hat tatsächlich, glaube ich, das David in seinen Namen eingefügt, weil Florian Fitz schon beruflich unterwegs war auf der Mattscheibe und sonst wo. Spielt halt oft in diesen so Edel-Soap-Dings, also auch, glaube ich, so Rosamunde Pilcher spielt dafür mit und so ein Kram. Dem ZDF-Zuschauer, der Zuschauerin wird da sehr bekannt sein. Ich vermute mal, er spielt lauter ähnliche Rollen. Seine Stimme kommt mir halt auch immer so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob der synchron macht oder irgendwie Werbung. Also er spricht auch die ganze Zeit mit so einem Werbeton. Also ja, es ist ein bisschen unnatürlich, wie er spricht. Aber da kommen wir noch dazu. Genau. Und dann haben wir eine Geschichte, die Crew involviert und auch unseren Captain ein bisschen. Nämlich, es wird ein Baby an Bord gefunden. Also in der Kabine des Captains. An Bord geschmuggelt von einer jungen Frau, einer jungen Namibianerin, nicht Südafrikanerin, die in einem sehr ausgeklügelten Plan sich an Bord schmuggeln lässt, dann das Baby dort in der Kabine vom Captain abstellt und dann wieder geht. In ein Flugzeug steigt und dem Schiff vorausfliegt, um es dann wieder vom Schiff abzuholen, denn sie schreibt, dass der Captain, dass es sein Kind ist und dass er sich erstmal drum kümmern soll. Und der Florian ist erstmal völlig perplex, weil er hat nichts gemacht. Und da gibt es halt so eine Anspielung, dass er, dass sie 9 Monate zuvor schon mal in Namibia waren. Oder ein Jahr vorher. Und das habe ich mir, spielen die jetzt auf die Folge ein, wo Namibia war?
Ja,
das
hatte ich auch erst überlegt.
Aber es war irgendwie dann doch nicht. Weiß ich nicht. Also.
Nee, es war nicht. Ja. Ich hab schon, weil die hatten ja irgendwie so, ja, der war auf Landgang und hat aber keinem erzählt, wo er ist. So, doch, das wusste die alles. Er hat seine kleine, was war es, Cousine, Stiefcousine, irgendwas da. Nicht Stiefcousine, Stiefnichte hat er irgendwie da, sollte er ja wieder mit herholen. Naja. Naja, also leider auch keine Kohärenz drin, dankeschön.
Ihr hattet die Chance, aber nein.
Muss ich sagen, gibt Abzug. Ja, naja, und dann gibt es halt noch eine letzte Geschichte, und zwar ist das die von einer Mutter, die mit ihrer Tochter quasi halt eine Schiffsreise macht nach eben da Walvis Bay und eigentlich ihren, ich habe erst gedacht, es ist ihr Ehemann oder ihr Ex-Ehemann, aber es sind nichts von beiden sozusagen so. Und der hat ihr aber schon per E-Mail geschrieben, hier, ihr seid nicht erwünscht und so weiter und so fort. Und sie meinte dann, willst du denn deine Tochter nicht kennenlernen? So. Und es kommt dann am Ende raus, dass halt eben die Kinder vertauscht worden sind. Denn die Tochter von dem Papa, die ist auf dem Schiff und hält dort einen Vortrag und studiert BWL. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun irgendwie. Das ist, die BWL studiert, hat mit dem Vortrag überhaupt nichts zu tun.
Ja, keine Ahnung. Und halt die andere Tochter, also zum Glück haben sie blond und dunkelhaarig gemacht. Huh. Ja. Die ist halt voll so, was will sie werden? Crossfit-Profi? Ja,
irgendwas mit Sport wollte sie machen. Sie fing an, sich irgendwie für Sport zu begeistern und hat dann irgendwie auf an so einem Wettbewerb sich irgendwie teilgenommen. Also das ist, glaube ich, ich sag mal so, was dieses Pendant ist zum Ironman, dieses ist, glaube ich, irgendwie für Frauen gewesen, so das Ding.
Naja, auf jeden Fall hat sie, also wenn ich das jetzt so kurz angucke, dann hat sie nicht die großen Fähigkeiten, Profi zu werden, weil sie kriegt nicht mal ein paar Crunches hin, ordentlich. Das ist irgendwie, aber da kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall aber ist das sozusagen eine Babyvertausche-Geschichte 20 Jahre später. Also wir erleben, wie die vertauschten Kinder erfahren, dass sie vertauscht wurden und wie sie halt damit umgehen und erstmal beleidigt sind, dass ihnen keiner was gesagt hat, aber am Ende haben sich trotzdem alle lieb. Oder so.
Ja, das Übliche
halt. Das Übliche, ne? Halt, genau. Und da haben wir unseren anderen großen Gast da dabei, nämlich der Manager der Toten Hosen, Dietmar Bär, der Anspielung Formel 1-Film Folge, könnt ihr hören, der hier den namibianisch nach Namibia ausgewanderten deutschen Farmer spielt und da halt so rumfarmt in seinem geilen Haus. Ja, und die andere, die Mutter, die ist, weiß nicht, auch so zu Hause in vielen ZDF-Serien.
Ja, die kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich konnte nicht zuordnen, woher ich die noch so kannte.
Ja, ich habe mir den Namen nicht notiert, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht machen müssen, dass ich entschuldige mich für die schlechte Vorbereitung, aber ich habe es jetzt vorher nachrecherchiert. Naja, und dann gehen die halt so aufs Schiff, fertig aus. Danke.
Genau.
Tschüss.
Es sind, finde ich, diesmal ziemlich unaufgeregte Storys, obwohl sie jetzt, sag ich mal, so großen Impact haben könnten im Endeffekt, aber das tut dem Traumschiff, glaube ich, mal ganz gut, weil, kleiner Spoiler vom Weg, ich fand die Folge gar nicht so scheiße.
Ich auch nicht. Auch aus anderen, weiteren Gründen. Gesine Zukrowski heißt die Dame, die Mutter spielt.
Ja, okay.
So, und ja, also, weiß nicht, machen wir das mal wieder so klassisch, dass wir Highlights und Lowlights machen, oder wollen wir das irgendwie Geschichte für Geschichte machen?
Naja, also ich sag mal so, ich habe bei einigen Geschichten habe ich sowohl High als auch Lowlights. Ich würde sagen, wir machen es fast eher so für Geschichten halt mäßig, weil das bietet sich beim Traumschiff immer ganz gut an, dass man erst die einzelnen Geschichten durchgeht und da vielleicht irgendwie schon so erklären, was halt gut und was schlecht war.
Okay, gut. Also, dann fangen wir an mit der Geschichte, die am wichtigsten ist, würde ich sagen, oder?
Yes.
Das Baby. Das Baby, also es wird ja am Anfang ein bisschen Spannung aufgebaut. Du siehst, wie die Gäste an Bord kommen. Und da ist immer so eine verdächtige große Kiste, die herumgeschoben wird. Und immer wenn die ins Bild kommt, kommt so ominöse Musik, das uns darauf hinweist, aha, hier passiert gleich was Komisches.
Das ist ein bisschen der Simpsons-Move, der Hund guckt böse.
Genau, er muss einfach nur hin und her gucken mit den Augen, da weiß jeder, der ist böse.
Ja.
Und dabei geht es aber eigentlich, also dabei geht es am Anfang noch so ein bisschen so locker flockig zu, ne? Alle sind irgendwie guter Dinge und wissen nicht, was passieren wird. Also, und selbst Harald Schmidt hat doch einen tollen Spruch.
Na dann, toi, toi, toi.
Seit wann sind Sie abergläubisch?
Ich bin nicht abergläubisch, ich bin vielgläubisch. Ich auch. Kannte ich noch nicht, aber bin ich gut.
Also Harald Schmidt war gut drauf auf der Reise diesmal. Der hat wieder voll in seinem Element gewesen irgendwie und hatte wieder ein bisschen Spaß bei. Es war ja auch warm, wo sie hingefahren sind.
Ja, aber ich habe trotzdem ein paar Anmerkungen zu seiner Performance.
Die habe ich auch, keine Angst.
Also da ist diese Frau, die in diesem Container dort rein transportiert wird. Also so eine klassische blinde Passagier-Story. In der Kiste lässt sie sich an Bord schleppen. Und sie hat auch irgendwie so Klamotten an, dass sie ein bisschen aussieht wie eine Putzfrau, damit sie nicht so auffällt. Auf jeden Fall hat die halt diesen Babykorb dabei, Maxi Cosi, was weiß ich. Auf jeden Fall geht sie damit dann zielgerichtet auch zur Kapitänskabine, kennt sich dort irgendwie ziemlich gut aus und lässt halt dann dort das Baby zurück. So. Und dann findet halt unsere Brückencrew, findet dann das Baby da und erstmal sind so alle, und hier, da steht was, da ist ein Zettel für dich irgendwie als Vater und was weiß ich. Und alle haben jetzt erstmal den Florian in Verdacht und haben gesagt hier und sagen dann zu ihm, Florian, Captain, was hast du da gemacht? Konntest du deinen kleinen Silbereisen nicht im Zaum halten? Und dann sagt er mal, nee, ich habe nichts gemacht. Weil, ihr wisst ja, und und auf jeden Fall ist halt erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so ein bisschen drei Männer und ein Baby ist das dann. Also die ganze Crew muss sich dann um das Kind kümmern, also unsere Brückencrew, und alle bestreiten sozusagen die Vaterschaft, die in Frage kommen könnten. Aber natürlich ist da irgendwie ein neuer Offizier mit an Bord. Ein Lieutenant sozusagen. Also irgendwie zwei Streifen. Ich weiß nicht, wie man das auf dem Passagierschiff dann nennt. Ich nehme mal den Lieutenant. Und dann denkt, ja, warum ist der jetzt da? Ist das eine neue Figur, die jetzt immer eingeführt wird? Oder wird vielleicht doch eher der Vater sein?
Ein mysteriöses Geheimnis. Nach der Werbung geht's weiter.
Es ist immer irgendwie, immer wenn ein neues Brückencrew-Mitglied dann irgendwie zu sehen ist, weißt du immer, der hat sich irgendwie die Scheiße geritten.
Ja, also, ich denke mir dann auch immer, kann man das nicht mal ein bisschen intelligenter machen? So, dann lass dir doch mal irgendwie 3-4 Folgen vorher schon mal irgendwie mal auftauchen oder sowas halt. Und nicht erst in der Folge, dass du auch schon gleich kapierst, so, ja, natürlich, er wird sein.
Ja, ich meine, bei so einem Jungschen, da ist es immer relativ klar, dass da irgendwie nichts so Böses passieren wird. Jetzt hatten sie auch mal ja hier diesen Francis Fulton Smith, also der irgendwie halt wirkt, als würde er da auch schon 5 bis 10 Jahre auf dem Schiff arbeiten und hat ihn nie vorher gesehen und jetzt ist er halt irgendwie dann irgendwie halt Schmuggler. Ja, wer hätte es gedacht. und in dem Fall ist es halt so, ja, das ist der Daddy. Und er hat eben der Mutter erzählt, dass er der Captain ist. Oder beziehungsweise sie hat ihn genannt wegen seiner Uniform.
Ja, und er hat es halt nicht richtig gestellt. Genau. Weil er waren schon mitten dabei und da hat er gesagt, oh, jetzt ziehen wir das so durch.
Genau.
Wie einiges.
Also aber alle sind sozusagen völlig vernarrt in das Baby. Jeder hat irgendwie ein bisschen damit zu kämpfen, also weil es dann nicht schlafen will. Und der Florian, der muss dann irgendwie einen Weg finden. Und da findet er raus, dass das Baby gut schlafen kann, wenn es im Fahrstuhl rauf und runter fährt. Und dann sitzt er da irgendwie die ganze Nacht im Fahrstuhl und fährt halt mit dem Kind spazieren sozusagen. Ich finde, also dafür, dass die dann alle so vernarrt sind, war es dann doch am Ende ein bisschen wenig Zeit, was sie damit verbracht haben. Also das ist eigentlich Stoff genug für so eine ganze Folge für sich. Aber das ist halt nur eine von drei Geschichten sozusagen.
Ja gut, ich meine, die müssen ja ein bisschen auf dem Schiff noch arbeiten, ne? Also so ist es ja nicht.
Ja, deswegen machen sie ja auch diese Einteilung und so. Und dann gibt es wieder mal Colleen Ulmel-Fernandez kann uns wieder mal so ein bisschen unsere schönen Ansicht auf die Welt rauben, wenn sie mal wieder einen tollen Spruch für die Unwissenden hat.
Er lächelt.
Ja. Das ist eine reflexartige Muskelanspannung, die wir als Lächeln interpretieren. Deswegen finden wir ihn so süß. Ah,
clever eingerichtet von der Natur.
Und wieder ist was in der Welt gestorben.
Und ich habe auch so das Gefühl, die Autoren haben das irgendwie nur kurz mal auf Instagram recherchiert oder als Fact gefunden und dann bauen sie es halt in ihre Story mit ein.
Ja, also ich meine, ich habe das wohl schon mal irgendwo mal gehört gehabt, aber das verbannst du dann relativ schnell auch wieder aus deinem Kopf, weil es für dich auch gar nicht mehr so wichtig erscheint irgendwie, aber naja, danke schön, dass wir nochmal darauf hingewiesen wurden. Die Welt ist dunkel, die Welt ist böse. Merci.
Und dann geht halt der Captain dann mit dem Baby an Land und sucht die Mutti.
Naja, also das ist ja so, in dem Brief steht ja auch irgendwie, dass sie quasi das Kind am Hafen dann in Vervis Bay quasi wieder abholt, so nach dem Motto. Und bis dahin sollen die sich halt irgendwie um das Kind kümmern. So. Und da aber keiner kommt, beschließen die ja im Endeffekt eigentlich so, ja, wir warten jetzt mal ab, wir nehmen es halt mit. Die haben ja erst die Idee zu sagen, gut, wir rufen jetzt die Küstenwache und bringen das Baby dann irgendwie wieder an Land oder was weiß der Geier. Und durch diesen Brief sagen sie aber so, nee, wir nehmen das jetzt mit und gucken mal, was passiert. So, ist schon mal ein cleverer Plan. Und als sie dann eben dort ankommen, ist die Mutter natürlich nicht da. Also begibt sich halt Florian hier zum örtlichen Waisenhaus und wird sogar relativ freundlich empfangen. Also von der Chefin dort, vom bereitstehenden Polizisten nicht.
Ja, und glücklicherweise sprechen sie immer wieder alle Deutsch.
Du siehst ja, dass sie synchronisiert sind. Ja. Und weil die ja so frech synchronisiert, ne? Sie ist irgendwie, hat absolut kein Dialekt und Zeug oder irgendwas oder Akzent. Und er kriegt halt voll diesen Akzent reingedrückt.
Aber dafür haben wir einen der schönsten Traumschiff-Momente aller Zeiten. Weil nämlich der Polizist endlich mal ist einer da, der sagt, Leute, was ist das eigentlich hier?
Das ist ein Missverständnis.
Und warum übergaben Sie das Baby denn nicht den Behörden?
Wir waren bereits auf hoher See, als meine Kollegin den Korb in meinem Büro fand.
Sie hätten sofort die Polizei informieren müssen.
Wie gesagt, wir gingen davon aus, dass die Mutter...
Wie ist das Baby eigentlich an Bord gekommen, wenn ich fragen darf?
Wir wissen es nicht. Vermutlich hat sich die Mutter mit dem Kind an Bord geschmuggelt.
Und das passiert wohl öfter auf ihrem Schiff, Captain. Dass eine Frau mit ihrem Baby einfach an Bord geht und keiner merkt das.
Natürlich nicht. Aber irgendwie hat sie es geschafft.
Verstehe. Dann schlage ich vor, Sie kommen mit aufs Revier. Sofort.
Moment, ich habe Ihnen bereits gesagt, ich bin nicht der Vater.
Dann haben Sie bestimmt keine Einwände gegen einen DNA-Test.
So, da hört das Bing. Mal. Was Sie jetzt Cinema sind.
Ja. Ach nee, ja, aber das muss man aber wirklich sagen. Also ich finde es schön, dass es, ich meine, vielleicht werden die Drehbuchautoren selber auch sich gesagt haben, so, hey, voll, wir müssen es wirklich langsam mal ansprechen, ne? Also hier passiert zu oft zu viel Scheiße sozusagen. Lass uns mal witzig ein bisschen ausspielen, die ganze Sache.
Ja, und dann geht er mit denen aufs Revier und...
Nee,
wie war das? Die Mutter kommt plötzlich, oder wie war
die
das?
Die kommt schon entgegen, genau. Also die sind gerade dabei, das Waisenhaus zu verlassen. Dann kommt sie entgegen und fragt, oh, wo ist mein Kind und so. Und dann gibt es ihr dann fragt er eben gleich, ja, ist das ihr Vater? Also ist das der Vater von dem? Nö, hab schon nie gesehen, so. Und dann zeigt die halt ein Foto von dem Typen halt. Und dann kommt natürlich raus, natürlich, der Lieutenant ist es.
Ja, und dann wird er zur Rede gestellt und... Ja, der Rest ist dann eigentlich ein bisschen langweilig.
Ja, also ich sag mal so, also Highlight finde ich für mich bei dieser Geschichte ist halt einmal, wie die Crew tatsächlich agiert, weil ich fand, die kam tatsächlich das erste Mal wieder richtig sympathisch rüber, auch Florian, gerade als er sich dann halt so ein bisschen um das Kind gekümmert hat und dann nachts irgendwie mit dem Aufzug hoch und runtergefahren ist. Das fand ich, das hat schon mal wieder schöne, sympathische, menschliche Seiten an ihm gezeigt. Ab dem Zeitpunkt, als dann quasi halt bekannt ist, wer der Vater ist und quasi so dieses, ja, die Liebe beginnt jetzt aufzublühen, kommen dann so diese typischen, ich sag mal, Traumschiffkrankheiten wieder hervor. Ne? So dieses halt, wir müssen künstlich irgendein Problem noch erzeugen, weil wir haben ja noch die Rückfahrt vor uns. Und das macht dann wieder keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt.
Ja, also das ist auch so, das ist ja dann irgendwie klar, weil dann am Ende geht es jetzt nur darum, also ich weiß nicht, gibt er seine Karriere, weil der gibt nicht wirklich seine Karriere auf oder sowas, aber das ist so, das ist ja kein wirkliches moralisches Dilemma, in dem der Lieutenant sich befindet. Und wir kennen ihn halt auch nicht gut genug, als dass er irgendwie uns sozusagen am Herzen liegt, dass wir überlegen, ja, was macht er denn jetzt? Bleibt er da? Macht er seine Karriere weiter? Bliblablub. Also wenn das jetzt jemand tatsächlich von der Stammcrew gewesen wäre, sagen wir mal, es wäre wirklich Florians Sohn gewesen. Das wäre dann was Interessantes gewesen. Das wäre auch tatsächlich Konflikt und Drama auf einem Niveau, wo man sagt, okay, jetzt geht's um etwas. Aber hier ist es halt relativ eindeutig, was dann passiert irgendwie. Und ich glaube, der Staff Captain darf nochmal irgendwie gute Ratschläge geben, ne, in der Sache.
Nee, ich glaube, der kommt da fast gar nicht. Er kommt bloß noch mal kurz am Anfang vor, wo es darum geht, wessen Baby ist das jetzt? Und dann versucht er die ganze Zeit so ein bisschen neckisch irgendwie in Florian da so in die Seite zu schießen. Aber dann siehst du den halt auch gar nicht mehr wieder. Ich finde, bei der Geschichte ist halt auch ein bisschen das Problem, dass dir halt eben, die muss dann verkauft werden, dass die zwei ja ein verliebtes Paar sind und irgendwie zueinander gehören und jetzt aber halt irgendwie schnell noch ein Problem ist. Und das passiert halt zu schnell, weil die gehen ja dann irgendwie nochmal in die Wüste, haben so ein romantisches Date, die zwei, ne? Während Florian halt ein bisschen auf das Kind nochmal aufpasst und sich das auch genutzt wird, damit die Crew sich von dem Kleinen verabschieden kann. Und dann kommt der halt wieder, also kommen die zwei halt wieder und dann geht es ja darum, dass sie halt eben sagt so, ja, ist schon alles geplant, tralala, und dann stelle ich dich heute mit meinen Eltern vor, wenn wir dann heiraten, hast du nicht gesehen. Und da wird er erstmal hellhörig, heiraten? Na, das geht mir jetzt aber ein bisschen schnell so. Und das ist dann so dieses künstliche Drama, wo ich mal sage, na gut, Chef, aber was hast du denn gedacht, wie es jetzt hier weitergeht? So, du hast die geschwängert, das Kind ist da, du willst mit ihr zusammen sein. Natürlich geht es aufs Heiraten hinaus. Also, was heißt, es geht zu schnell? Ich meine, was willst du denn jetzt noch machen? Du wirst dich nicht mehr jetzt von ihr trennen, so. Und dieser Konflikt, der dann halt eben auch noch mitkommt, dass er jetzt quasi halt nicht so ein Vater sein will, der ständig auf hoher See ist und dann quasi immer bloß mal kurze Landgänge halt eben hat und dann mal kurz da ist für so, was weiß ich, 3-4 Wochen. Das ist uns halt eben, wie du schon sagtest, scheißegal, weil wir den Typen halt nicht kennen und diese Liebesgeschichte oder überhaupt diese Beziehung von den beiden zu kurz halt eben in diesem Film mit aufgebaut wird, weil es halt eine von 3 Geschichten ist.
Genau, und du weißt, aber am Ende entscheidet er sich für das Richtige, weil das ist ja das ZDF, richtig, sozusagen. So anyway, also was soll das Ganze? Also irgendwie, ich fand eigentlich gut, wie er mit dem Captain interagiert hat. Die hatten so eine gute Chemie.
Ja, ja.
Da habe ich gedacht, die beiden wären ein hübscheres Paar als er und ihr.
Naja, das Ding ist halt, das meine ich halt eben auch mit diesem kohärenten Storys aufbauen. Lass den Typen doch irgendwie schon für 3 Filme mit dabei sein. Und der hat vielleicht irgendwie so Anwärter auf den Staff-Kapitänsposten so. Weil ist vielleicht auch jetzt dann, da könnte man die Story noch mit einweben, halt hier, Krim kriegt tatsächlich noch ein Angebot, woanders halt Captain zu sein, hadert die ganze Zeit mit sich und dann gibt's halt diesen Jungschen, der jetzt halt auf seinem Posten scharf ist, bla. Und dann kommt diese Story und dann kannst du das schön auflösen, der Staff-Captain bleibt doch da, weil seine Familie und die Barbara Wusso ist so schön, ne? Und der hat jetzt ein Kind und deswegen geht er vom Bord runter. Das wäre doch einwandfrei. Ich verstehe halt nicht, warum die halt dem ZDF-Publikum das halt einfach nicht zutrauen, mal irgendwie da so dran zu bleiben.
Naja, das liegt auch daran, dass tatsächlich halt die Autoren ja wechseln von Folge zu Folge. Das ist ja nicht so, dass es dort irgendwie so ein Writers Room gibt, sondern die werden angeheuert, die tun ihre Ideen da abgeben und dann wird das halt gemacht für die jeweilige Folge. Das ist halt so ein Problem. Und die beiden Autoren von dieser Folge, das ist tatsächlich so ein Autorenduo, die immer zusammenschreiben und die dann irgendwie abwechselnd immer Traumschiff folgen und Rosamunde Pilcher schreiben.
Toll.
Und ja, das merkt man auch. ja, also ich meine, ich habe so einen Spaß gemacht mit Florian und dem Lieutenant. Aber die haben ein gutes, die kamen so gut rüber, so von wegen großer Bruder, kleiner Bruder.
Ja, ja.
Das ist, das hat irgendwie gut funktioniert. Ich fand auch tatsächlich, muss ich mal sagen, ich fand Florian Silbereisen in dieser, also wie soll man es eigentlich in dieser Rolle, also das macht er immer, sondern halt in dieser Situation, die ihm gestellt wurde, fand ich ihn viel besser als die anderen, wenn er wo immer so der Action-Flori ist oder der Typ, der halt immer irgendwie weiß, was läuft. Weil ja, ja. Hier war er so ein bisschen verloren, musste er auch so ein bisschen irgendwie drum kämpfen, von wegen, ja, ich bin das aber nicht und jetzt habe ich ja das Kind, da muss ich mich drum kümmern, ich will das eigentlich nicht, aber ich muss es machen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, da kommt er besser rüber, als wenn er jetzt immer so diese Autoritätsperson da spielen muss oder halt eben den Action-Flori, der dann halt sich ins Abenteuer stürzt und auch am Ende irgendwie rauskommt. Da ist er irgendwie hier, also Florian hier, du Domo, ja.
Naja, also wie gesagt, also dieses Menschliche, das steht ihm schon eher, anstatt dieses Aufgesetzte, was er vielleicht einfach nicht ist, was er sich gerne wünscht zu sein, aber halt eben einfach erstmal noch gar nicht ist. Und ja, hier ist er halt einfach mal Mensch. Und das ist halt, das funktioniert so. Ja. Naja, und ich fand es vor allen Dingen auch nicht schlecht, dass halt, also es ist zwar irgendwo eine Crew-Geschichte, aber es sind alle mehr oder minder trotzdem Nebenfiguren. Also so, wie es halt im klassischen Traumschiff mal war. So, ne, du hast halt die Crew, die sich halt abwechselt. Florian hat halt zwar noch so den größten Anteil, aber auch er wird ja innerhalb der Geschichte immer mehr zu einer Nebenfigur. So. Und das finde ich halt ganz gut, wenn die halt solche Geschichten halt mehr präsentieren oder wenn es halt mehr in diese Richtung geht. Da ist halt immer mal noch, haben wir immer unsere Freude, wenn halt die Crew wieder irgendwelche Ausflüge machen und dann Bullshit passiert. Aber das ist halt auch mal erfrischend, irgendwie mal wieder so zu sehen, dass die jetzt doch mal wieder mehr einfach nur die Schiffscrew sind, die halt eigentlich bei diesen Stories plus mit dabei sind.
Genau. Und eines muss ich aber trotzdem noch hinterfragen. Welchen Plan hat die Mutter denn da eigentlich verfolgt?
Ey, ohne Scheiß, ich bin sowieso der Meinung, dass die Mutter eigentlich verhaftet gehört. Also erstmal, dass die sich aufs Boot steht, das ist schon mal irgendwie, ne? Da geht's schon los. Dann, dass die das Kind da abliefert, das ist schon das Zweite. Und vor allem, was sollte das, wenn die doch eh mit dem Flugzeug hinterherfliegt? Warum kann die das Kind nicht? War das zu teuer, dass das Kind halt Aufpreis ist oder so? Ich weiß,
ja,
hat sich jemand beschwert.
Das ist so ein Kreuzfahrtschiff, also ich bin ja so schlau.
Also ich habe das nicht verstanden, was der Plan war. Warum? Also es wurde ja auch nie so richtig erklärt, warum das Kind von dem Hafen, wo auch immer sie abgeflogen sind, warum das Kind quasi dort mit musste und sie erst später nachkommt. Also es wird ja nicht gesagt, sie hat doch irgendwie einen Job zu erledigen oder sie musste da noch was machen oder sonst wo, musste erst später. Ich hab das nicht begriffen. So.
Ja, und dann ist es auch so, was hat die denn gedacht, was passiert? Die hätten ja trotzdem, also das Baby irgendwo abgeben können. Wenn sie Pech gehabt hätte, dann wäre das Baby jetzt halt immer noch irgendwie dort an dem Ablegeplatz paar tausend Kilometer entfernt.
Ja, und vor allem, die ist ja auch so todtraurig, als sie das da in die Captainskabine reintut. Das hat, also ich hatte erst gedacht, okay, die will das vielleicht jetzt einfach nicht haben, das Kind, so nach Motto, oder kann sich nicht drum kümmern, weil das Geld nicht da ist und deswegen gibt es jetzt Papa und versucht halt irgendwie sich da durchzuschlagen durchs Leben. Aber nichts. Also gerade so mit diesem Brief so, ja, nee, ich komm das dann da wieder abholen, so. Also, hä?
Das ist irgendwie nur so, ich will meinem jungen Sohn mal eine Schiffsreise schenken.
Ja, oder ich möchte heute Abend feiern gehen, Papa, das musst du nicht heute mal unserem Sohn.
Aber nein, sind ja alle nett auf dem Traumschiff. Naja, und das Kind, das die von der Crew Nemo getauft wird, hat dann doch am Ende eine Familie und einen gescheiten Namen. Auch schön.
Ja, toll, toll.
Toll, toll, toll. So.
Apropos, das war auch so ein Witz für mich, wo die dann hier nach dem Namen geguckt haben im Endeffekt so und dann ging es ja darum, irgendwie so Bedeutung in diesen Wörtern zu finden und so. Und da habe ich ja auch immer gedacht, ja, gib den doch von mir aus irgendwelche chinesische Schriftzeichen und wenn es so bedeutet, was soll's? Weil ja. Es gibt doch Leute, die haben sich doch früher irgendwie diese chinesischen Schriftzeichen irgendwie auf dem Arm tätowiert lassen, ja. Da stand da Suppe oder so.
Also hätte genauso viel Sinn gemacht.
Ja, ja. Ich glaube, Nemo hatten sie auch irgend so eine Bedeutung dahinter, die irgendwie ziemlich quatschig war oder so.
Ja, sie haben nicht gehofft, dass er dann durchdreht und ein Unterseeboot baut, mit dem er dann die Welt terrorisieren will und so. Glücksflosse. Naja, gut. Ich kann mal kurz ein anderes Highlight dazwischen schieben, bevor wir zum nächsten Story kommen, weil das wollte ich mal kurz am Anfang loswerden. Bei dieser Folge gibt es einen neuen Regisseur und einen neuen Kameramann.
Okay.
Habe ich recherchiert. Weil es kam mir alles so vor, von wegen, irgendwie ist das jetzt ein bisschen anders hier. Und zwar anders im Sinne von besser. Also, ich muss das wirklich sagen. Ich meine, okay, es ist jetzt alles immer relativ. Du vergleichst das immer mit den anderen Folgen. Und wenn das jemand ist, einfach so ohne Vorwarnung mal so eine Folge gucken würde, würde sagen, ja gut, und, ja, ganz nett. Aber man muss sagen, der Kameramann, der macht endlich mal was draus. Der lässt den Kahn einfach gut aussehen und nicht mehr so schäbig wie die anderen. Also, der inszeniert tatsächlich dieses Schiff schön. Das sind so kleine Dinge einfach, zum Beispiel, wo irgendwie, die sitzen an der Bar und im Hintergrund spielt halt so ein Alleinunterhalter an seinem Keyboard. Und bei anderen Folgen, da wird das irgendwie halt, so hättest du gesehen, da hätte es ausgesehen wie so eine Kaschemme. Und der macht einfach ganz einfach, der macht das Licht ein bisschen schöner, ein bisschen runter, der macht im Hintergrund ganz viel so Beleuchtungsketten, damit es im Bokeh, also in der Unschärfe, sieht das einfach schick aus. So, und dann sitzen die da und die Bar sieht dann einfach schick aus, obwohl da halt so ein Alleinunterhalter Hansel sitzt wie beim Dorffest. aber es sieht erstmal schön aus. Da wird zum Beispiel aber auch, wo die frühstücken an so diesem Heck, wo das Schiff so ein bisschen raussteht, also wo man tatsächlich wie so ein Mini-Balkon über dem Meer sitzt, das wird man mal aus der Ferne gefilmt, das sieht einfach gut aus. Und da ist natürlich auch ganz viel Drohnenporn dabei. Aber deswegen gehst du ja dann auch hin in diese Länder, damit du es ein bisschen inszenieren kannst. Da wird ganz viel Wüstenflug gezeigt und so, weil halt irgendwie das erste Schwein zum Feuer und Fitz, die laufen halt viel auf diesen Dünen rum und hast ganz wie solche Naturaufnahmen da von oben, weil die Landschaft es auch hergibt. Oder zum Beispiel, wenn unser Captain durch die Stadt läuft, auf der Suche nach diesem Kinderheim oder was auch immer, das sieht einfach gut aus. Der lässt den Mama auch einfach so von rechts nach links oder von links nach rechts durchs Bild laufen, so aus der Ferne gefilmt, damit er ein bisschen von der Stadt, so von dem Gefühl, was dabei ist. Und dachte mir, mein Gott, natürlich, endlich. Endlich sind wir mal dabei, was ein Handwerk versteht. Oder auch so einfache Sachen, bei den anderen Traumschiff-Folgen wird halt gern mal alles so ein bisschen sehr soapmäßig inszeniert. Ja, also die von der Beleuchtung zum Beispiel. Das halt, da wird dann irgendwie, das hatte ich auch mal im Making-of gesehen, da wird so ein großer Screen, also so ein diffuses weißes Tuch über die gespannt, damit die Sonne halt nicht so hart drauf fällt. Und hier lässt der Typ, der Kameramann lässt halt gerne das Licht von hinten kommen. Und lässt die Leute auch mal gerne in so einer etwas dunkleren, nicht ganz Silhouette, aber den Vordergrund dunkel, damit der Hintergrund so ein bisschen, dass die Sonne so hübsch auf die drauf scheint von hinten. Hm. Das sind so kleine Sachen, aber es sieht alles irgendwie edler aus. Und der Regisseur macht auch tatsächlich mehr daraus, indem er zum Beispiel auch die Geschichten, also zumindest ansatzweise verbindet. Man hat das ja sonst nicht, aber man hat tatsächlich Sachen, hier endet eine Szene von der einen Story und in der gleichen Einstellung geht es dann weiter mit der nächsten. Also gerade zum Beispiel dieser Bar-Story.
Ja, ja.
Die sitzen
ja, ja,
da und sowas und dann gehen die weg, Kamera geht nach links und dann sitzt halt vorher ein Fitz da und weiter geht's.
Ja.
So einfache Dinge. Und auch beim Captain's Dinner am Ende. Erstens gibt es wieder gescheite Eistorten.
Es gibt wieder Teuten, ja, ich dachte auch, geil.
Und es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Also das, also Hut ab, also kann man echt mal loben. Also, wie heißt der Kameramann? Daniel Bussmann, super Job, danke. Der Cutter nicht so. Der Cutter hat sich manchmal gedacht, muss ich jetzt umschneiden? Nö, ich mache mal so einen Jump-Cut rein, weil ich so bin so crazy drauf. Dann kommen die an mit dem Auto und steigen einfach nur aus, da mache ich Jump-Cuts rein. Als ob das sowieso jemand irgendwie mal interessiert, wie die aus dem Auto aussteigen.
Also zu dem Cutter komme ich noch, mit seinem komischen Splitscreen, den er hier veranstaltet hat da.
Ach ja, das auch noch, aber auch so, die Sonne geht unter und es geht viel zu lange. Dann mache ich irgendwie Jump-Cut, duck, 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 die Sonne geht, anstatt das irgendwie wie ein Zeitraffer macht oder so.
Nee, weil das schlimm, weißt du, das Schlimme ist ja, und da könnte ich mittlerweile richtig kotzen, ist, wenn die quasi halt auch nicht mit der Musik schneiden. So, du hast ja hier dieses hier, ich weiß gar nicht, wer die Scheiße singt, dieses hier, I'm in love in the shape of you. So, dann gibt es ja auch immer dieses Düm, 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 Düm. Ja, es ist der Ed Sheeran, ist es genau. Dann gibt es immer dieses Düm, 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 Düm. Und dann schneidet der die Katze aber nicht da drauf. Da könnte ich kotzen. Weißt du, ich bin ja da leider so audiophil irgendwie, dass ich ja dann auch, wenn ich immer Musik halt immer in meine Sachen halt schneide, dass ich dann wirklich immer auf die Bässe oder auf die Schläge eingehe und so. Das ist bei Metal noch ein bisschen einfacher, sag ich mal, weil da mehr als Schlagzeug drin im Vordergrund. Aber hier hast du ja auch, sag ich mal, so eine Art Bass und der kriegt es nicht gebacken. Diese Jump Cuts, die sind immer neben dem Schlag. Da könnte ich kotzen, könnte ich da.
es ist alles so ein bisschen hingeschmissen.
Der Kameramann war wahrscheinlich teurer und da mussten sie beim Cutter sparen.
Nee, das ist tatsächlich der Cutter, der auch sonst irgendwie mit dem, also der
dann ist er halt einfach scheiße.
Also ich habe es tatsächlich mal, weil es mich wirklich interessiert hat, also der Kameramann und der Regisseur, die arbeiten immer zusammen oder haben viel zusammen gemacht, irgendwie Wilsberg vor allem, so diese Serie. Und der Cutter hat vorher schon fürs Traumschiff gearbeitet und andere Sachen und ein bisschen was mit dem Regisseur gemacht. Also die kannten sich wohl schon. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist aber halt auch so Sachen, die nicht wirklich so, ich hasse das immer, wenn zum Beispiel eine Figur sagt was, also eine Szene, du hast eine Szene, die stehen beieinander, so, und dann geht's weiter mit der nächsten Szene, mit den gleichen Figuren. Und das ist so fast, also wie so Parallelmontage aufeinander geschnitten, also das ist halt tatsächlich, ich mache einen Matchcut, also dass es halt tatsächlich zueinander passt, aber in dem Fall passt halt nicht miteinander, weil du hast kein Gefühl dafür, dass Zeit vergangen ist und so. Eine Szene endet und es ist irgendwie viel später und da ist nichts dazwischen, das so ein bisschen mal kurz die Szene atmen lässt, wir sind jetzt woanders. Das gibt's mehrfach, wo dann halt zum Beispiel Esther Schweins erzählt irgendwas und dann schnipp, ist es Abend und sie spricht weiter und ist da Zeit vergangen ist und dass sie woanders ist, das muss man, okay. Ich hasse das, das ist bei deutschen Serien ganz oft, dass du einfach so einen komischen Schnitt, also diese, dass die Schnitte so völlig überhastet sind. Und einmal war es richtig scheiße, da sind die Crew, steht um das Baby rum, also im Halbkreis, also wo sie überlegen, was für Namen sie geben. Da kommt ein Schnitt, dann sitzen die im Halbkreis an ihrem Tisch und haben irgendwie so Zettel, wo sie dann versuchen, die Namen rauszuziehen. Und es ist wirklich fast ein Matchcut. Aber es passt halt überhaupt nicht. Also da geht es jetzt auch kein Gefühl dafür, dass die Szene jetzt irgendwie paar Stunden später, wir haben stundenlang überlegt, was machen wir denn? Da gibt es keinen Insert, wo sie dann halt mal zeigen, irgendwie, wo die Zettel irgendwie in so einer Schale liegen, wo sie das dann rausziehen oder wo sie dann verschiedene Sachen da draufschreiben und dann halt zusammenkrampeln und dann irgendwie wegschmeißen und so. Das gibt's alles nicht. Und das ist wirklich auch ganz faul gemacht. Also es ist halt nur die Totale, wir fahren ein bisschen auf die Leute zu, die sprechen einen Text, Ende. Ja, das war halt, ich weiß nicht, ob auch der Regisseur damit schuld war, aber es war halt echt so. Es war so ganz, ganz arm gemacht. Also, es war irgendwie notlösungsmäßig. So, wollte ich schon mal loswerden. Okay. Aber ansonsten Kamera zu bieten.
Gut, dann würde ich sagen, heben wir uns die beste Geschichte zum Schluss auf. Ich würde erstmal auf hier die Verwechslungsgeschichte eingehen.
Das ist. Moment.
Die beste Geschichte. Das ist meine bessere Geschichte, ja.
Na gut, okay.
Kann ich dir auch nachher gerne erzählen, warum. Weil bei dieser Verwechslungsgeschichte hat mich so ein bisschen gestört, dass da halt auch wieder ein Problem gemacht wurde, was vielleicht ein bisschen heutzutage zu der Generation passt, ja, verzogen sein und irgendwie halt aus Kleinigkeiten irgendwie Riesenprobleme machen. Auf der anderen Seite war es einfach nur anstrengend. Weil das Ding ist halt eben dieses, also du hast halt eben, wie gesagt, eben die eine Mutter und ihre Tochter, die halt eben auf dem Schiff sind und eben dahin machen so. Ich weiß gar nicht, ob die Tochter auch weiß, warum die dahin machen. Das ist mir nicht so richtig bewusst geworden.
Naja, es ist wieder der klassische Traumschiffsatz am Anfang dabei, wenn der Konflikt zwischen zwei Personen so ein bisschen vorgefühlt werden sollte. Danke, dass du mitgekommen bist. Eine Person wird immer mitgeschleppt auf eine Reise, weil das irgendwie da versucht wird, der große Versöhnungstrip zu werden.
Ja. So, naja, jedenfalls kriegen wir dann eben schon relativ früh mit, dass das Ziel, wo auch immer die hinwollen, sozusagen halt der Gastgeber oder der die Person, die dort ist, die möchte nicht, dass die beiden kommen. Sie sind halt nicht willkommen. So.
Ja, also ich fand auch
das Schöne ist, ich fand auch die E-Mail geil. Liebe Andrea, ihr seid hier nicht willkommen. Gruß. Dieter. Ja. Ich meine, was ist denn das für die E-Mail? Also die Namen waren frei erfunden. Ich habe keine Ahnung, wie die alle hießen.
Hartwig. Also Dietmar Speer spielt den Hartwig.
Ja, Hartwig ist auch geil. Naja, so. Jedenfalls, die sind halt eben auf der Reise dahin und die Tochter lernt halt eben auf dem Schiff halt noch ein anderes Mädel kennen, was in ihrem Alter halt eben ist und was dort irgendwie einen Vortrag hält. Die hat auch vorher mit dem Schiff oder irgendwie schon rumgesprochen wegen dem Vortrag. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es so richtig ging. Sie hat irgendwas mit der Wüste zu tun. Und dann sagt die halt eben so, ja, hier, dann lassen wir uns doch zu dem Vortrag gehen und bla. Und dann kriegt die Mutter mit, scheiße, das ist ja, die Tochter von dem, wo wir hinwollen, und das ist ja meine leibliche Tochter. So. Also, das Ding ist halt, ich habe das am Anfang nicht so richtig begriffen. Ich habe gedacht gehabt, dass er jetzt ihr Verflossener war, die ein Kind zusammen haben im Endeffekt und er das Kind mitgenommen hat, aber die halt nie von ihrer Mutter sie halt nie kennengelernt hat und gleichzeitig die Tochter, die sie mit hat, nie ihren Vater kennengelernt hat. Und jetzt treffen die sich sozusagen das erste Mal so.
Ja, es soll dich ja natürlich erstmal auf die falsche Fährte führen. Ich glaube, das war schon durchaus Absicht, auch weil sich irgendwie so Mutter und Tochter darüber unterhalten, dass der Vater, also der Mann von der Mutter, der ja nicht der wirkliche Vater ist, von der Dunkelhaarigen, dass der jetzt schon länger neu verheiratet ist und gerade ein neues Kind gekriegt hat. Nochmal.
Genau.
So. Und sie wird nie ihre Schwester sehen, sozusagen.
Ja, genau.
Also erstmal traurig. Ich habe keine Geschwister. Und dann lernt sie die hübsche Blonde da kennen. Schön.
Ja, und kommen auch relativ gut miteinander klar. Und dann machen die halt auch gleich mal schnell irgendwie so aus, ja, wenn wir dann in Walvis Bay halt ankommen, dann besuchen wir hier meinen Vater. Da mache ich jetzt hin, da kommt er einfach mit, schön.
So. Genau, und die Tochter ist aber auch so, also die dunkelhaarige Tochter ist auch so, sie und ihre Mutter verstehen sich nicht so gut, aber dafür mischt sie sich ziemlich in ihr, also so ein, von wegen, weil die Mutter, die ist irgendwie, hat so ein, keine Ahnung, Autozubehörservice, so einen ganz guten. Die Blonde erzählt irgendwas, die blonde Junge, ach ja, ich wollte auch mal hier so da arbeiten und so ein Praktikum. Na, da hast du es schon, sagt die Dunkelhaarige. Na, ja. Mutti, ja, dann hast du es doch schon, ist doch alles geklärt. So, zack, du fängst da an nächste Woche.
Ja, top, so geht das. Vitamin B. Na, jedenfalls, dann kommen die halt dort an. Und was ich schon geil fand, dass die Mutter ja die ganze Zeit, die wusste ja, das ist wie so mit Ansage in die Kreissäge laufen. So. Ja. Ja, du siehst, das Ding läuft schon im Endeffekt so und es kommt auch langsam auf dich zu. Du könntest ausweichen, du könntest irgendwas ausmachen. Und so. Und ich so, ach, naja, wir gucken mal, was passiert. So, vielleicht tut es gar nicht so weh.
und dann sind die mit. Ich habe das im Internet gesehen, dass die halt anhält, dann, wenn man da so einen Finger reinhält.
Ja. Na, jedenfalls, und dann kommen die halt mit dem Auto dort an. Und
mit
die
Afrika?
Ja, stimmt. Die fliegen mit dem Flugzeug halt quasi sozusagen halt da über diese namibische Wüste. Und dann kommt natürlich erstmal die schönste Coverversion von Totos hier, Bless the Rain Down in Africa. Wobei ich sagen muss, die klang tatsächlich relativ nah am Original.
Also, ja, aber trotzdem scheiße. Also Entschuldigung. Also es ist ZDF, die zahlen GEMA-Gebühren von vornherein schon. So, warum kannst du nicht dann das Original nehmen? Wo ist denn das jetzt das blöde Problem?
Ich weiß halt nicht, wie teuer es war. Es kann ja sein, dass es einfach zu teuer war.
Also alle Fernsehsender zahlen eine Pauschale, um GEMA, alle möglichen Sachen abzudecken. Das ist mit drin. Also ich hab's nicht verstanden.
Zumal ja Scrubs damals das auch benutzt hatte.
Ja, die müssen wir dann einen Haufen dafür zahlen, weil da gibt es sowas nicht wie hier. Aber hier ist es tatsächlich so, die Fernsehsender müssen alle eine GEMA-Pauschale bezahlen, damit sie halt das so nutzen können und dass es auch billiger wird. Deswegen siehst du ja auch bei Beiträgen und sowas, wenn dass da irgendwelche Lieder kommen, wo du normalerweise einen Haufen Geld verzahlen musst, aber die haben sozusagen das schon vorher abgeklärt. Es gibt so einen Film, der heißt irgendwie Paul is Alive, das ist irgendwie so ein Film über die Beatles in den 60ern. Und er kann nur im Fernsehen laufen, weil die original Beatles-Lieder benutzen.
Ja, es kann ja sein, dass sie sich vielleicht einfach nicht ablenken wollten von dem eigentlichen lizenzierten Song, den sie haben.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, weil es in der Mediathek dann nicht sein darf. Ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie schwach.
Naja, gut. Ist auch egal. Jedenfalls, sie kommen dann dort an. Und die sitzt dann schon so im Auto. Ne? Die zwei gehen halt irgendwie raus. Und die Mutter sitzt zurück im Auto. Und Gott, oh Gott, was wird jetzt passieren? Und so nach dem Motto, scheiße. Ich komme jetzt hier nicht mehr weg. Oh, hm. So, und der Vater kennt sie. Dietmar Bär. Oh, scheiße, die Kreissäge tut weh. Dietmar Bär sieht es halt auch und denkt so, scheiße. So. Und dann spielen die erstmal so ein bisschen so, ah ja, meine Tochter, na, das macht sie ja immer, dass sie immer irgendwelche Fremden einlädt, wo ich mir sage, würde ich vielleicht mal ein Wörtchen sagen, wenn das ständig passiert. Jedenfalls sagt er so, ja, da komm, dann gehen wir mal ein Stück so, ne? So zeige ich mir so ein bisschen hier die Wüste und so weiter, so das Grundstück und so, wir gehen mal ein Stück so.
Hier ist Wüste, da ist Wüste.
Und dann furzen die sich erstmal auf den Hügel an, was diese Scheiße eigentlich soll. Der sofort, ich habe euch doch geschrieben, dass ihr ja nicht erwünscht seid und bla und weiß ich schon und nö und hm und ah. Oh.
Ach ja, aber dann wollen sie sich noch vertragen, sozusagen.
Es ist ja auch so geil, der sagt ja zu ihr irgendwie, okay, ihr könnt diese Nacht übernachten, aber morgen früh verpisst ihr euch, da lässt ihr dir irgendeine Ausrede einfallen. Und dann ist nächster Morgen und der so, ja, da kommt, da zeige ich dir mal den Ranch, kannst mal ein bisschen mitarbeiten und so.
Oh ja, das ist auch so überall diese, also erstmal alle Töchter heißen irgendwie Prinzessin. Beim Traumschiff. Und die blonde Tochter ist halt voll die coole Socke, ne? Also die dunkelhaarige findet die halt voll geil, weil die kann Flugzeuge fliegen, die ist irgendwie so ihr eigener Boss und sowas und die hat voll viel erreicht und sie kann halt nur Crunches, so ein bisschen, und das ist nicht mal gut. die ist halt so völlig hin und her, also hingerissen und möchte da auch gerne auf dieser Farm bleiben und dann heißt so, ja, kannst du ein bisschen mit anpacken und so. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil das kommt zwar ein bisschen später, aber diese beiden geilen Farmgirls bei der Arbeit an der Farm, die stehen an irgendeinem Windrad und buddelt im Sand einen Graben. Das ist die ganze Arbeit, die da machen auf dieser Farm. Die buddeln 5 Stunden lang einen Graben und es sieht genau aus wie vorher.
Vor allem, dann sagt die eine da irgendwie so, die braunhaarige irgendwie so, ja, ich will das hier noch fertig machen. So. Weil die zwei anderen, die winken schon, dass die bitte jetzt kommen sollen. Und also das ist auch geil, ne? Die sind ja angeblich in Sichtfeld sozusagen, halt, dass sie die gut erkennen können. Und dann schwingen die sich aufs Pferd auf und reiten irgendwie gefühlt Stunden erstmal bis zu denen hin. So, also ich habe gesagt, also mit irgendwie Reichweite habt ihr es auch nicht so richtig raus. Aber naja.
Ja, ist ein bisschen wie bei Monty Python, so wenn irgendwie der eine Ritter angreift.
Ja, exakt. Na, vor allem, da buddelt die halt irgendwie und sagt halt so, ja, nee, sie will das jetzt hier noch fertig machen, bevor sie losmacht. Und die andere so, ja, die Streberin, lass das doch. Ja,
voll die harte Arbeit. Es hat mich so an Sturm der Liebe erinnert, hier, wenn die Gemüse schneiden in der Küche. Gerichte zubereiten.
Ja.
Genau so ist das, wir buddeln ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ist dann aber die große, die grammatische Situation dann, weil das Pferd, also das läuft ein bisschen nach links und da ist halt hohes Gras und dann sagt irgendwie Mutter, wo ist Lisa oder wie auch immer sie heißt,
Julia, ja.
Keine Ahnung. Und dann denkst du, ja geil, sehen wir mal so voll die Action, wie die da vom Pferd tot getrampelt wird und so. Nö, alles nur Mauerschau, Schnitt und da liegt die da im Dreck und ja, Satz mit X war wohl nix, keine Action, böh.
Ne, ist ja dann so irgendwie, dass Dietmar Bär zu ihr sich so ein bisschen sehr um sie kümmert und so und und die andere wird schon ein bisschen suspekt. Und ja, dann geht es dann so langsam in diese Richtung halt, ja, Mädels, wir müssen euch was erzählen. So, dann erzählen sie halt eben diese Geschichte, dass die halt eben damals beide im selben Krankenhaus eben entbunden haben und die Kinder vertauscht worden sind. Und das ist erst ein Jahr später, ist es halt aufgefallen so. Und sie wollten aber eben dann nicht mehr zurücktauschen, so nach dem Motto im Endeffekt, was ich auch irgendwo verstehen kann. Aber ja, so, und haben sie aber auch irgendwie alle damit so ein bisschen jetzt halt eben abgesichert. Er durfte halt nichts seiner nicht leiblichen Tochter sagen, weil er seiner verstorben, die ist übrigens tot, die Frau, seine Ehefrau, die ist ja schon verstorben, weil er es ihr halt versprochen hat. Und die andere halt hier, die Mutter von der braunhaarigen, also vermeintliche Mutter, hat sich jetzt beschlossen gehabt, so, dass wir es jetzt ja endlich mal machen müssen, weil sie will es halt irgendwie von der Liste haben, so, keine Ahnung. So, jetzt, wo auch dann der Mann halt quasi sich von ihr scheiden lassen hat und neue Familie, hat sie gesagt, nö, jetzt können wir auch mal das Leben der eigenen Tochter auf den Kopf stellen. Naja, jedenfalls, es kommt dann eben raus und sie sind natürlich beide mächtig angepisst. Also was heißt angepisst, stimmt ja gar nicht. Die Blondhaarige ist, also sie sind beide traurig auf jeden Fall, die Blondhaarige nimmt es doch ein bisschen erwachsener und gefasster auf, sage ich jetzt mal. Sie stellen ja auch die richtigen Fragen, aber die Braunhaarige, die findet das gar nicht witzig so. Und dann beschuldigt sie noch hier den Dietmar Bär. Ja, ich hätte einen Vater gebraucht und du warst nicht da und hast mich allein gelassen und dann haut sie ab und reitet davon. Ich dachte, Moment, was? Also das ist jetzt ein bisschen sehr überdramatisiert, diese Reaktion. Ich weiß es nicht so ganz. Und dann ist die tatsächlich auf der Rückreise die ganze Zeit pissig mit denen. Und ich denke mir, warum? Also, ich verstehe es nicht.
Klar, das ist eine schockierende Nachricht, das kannst du schon verstehen. Ich finde halt immer nur so bescheuert, dass sie das dann wieder auf so ihr ganzes Leben dann so zurückführen. Also, naja, dass man sein Leben lang belogen wurde und dass man mitkriegt, dass man ganz andere Eltern hat für sich. Aber daraus dann zu stricken, du warst nie für mich da. Ja, natürlich war ich nicht für dich da, du dumme Kuh. Ja.
Ne, vor allem das Problem ist, was ich halt auch mit dieser Reaktion habe, ist ja, es wird mal kurz von der Mutter gesagt, dass sie irgendwelche Probleme hat. Was für Probleme wird nie so richtig gesagt, ob es irgendwelche Alkoholprobleme mit Suchtmitteln sind, ob es Depressionen sind oder sonst irgendwas. Es wird nie gesagt, dass die irgendwie einen Job nicht findet. So. Also es ist so ein bisschen, es wird, glaube ich, so ein bisschen hingestellt, dass sie halt noch nicht so richtig ihren Platz im Leben gefunden hat. Sie weiß noch nicht so richtig, was sie mal machen will, lebt so ein bisschen in den Tag hinein, will halt die Firma nicht übernehmen und sonst irgendwas. Und sie weiß halt auch nicht weiter so. Und deswegen schaut die ja so ein bisschen so der blondhaarigen halt Tochter so ein bisschen auf, weil die ja schon eigentlich richtig weiß, was die halt mal machen will und so weiter. So. Das Ding ist aber halt eben, es wird nur kurz angeschnitten. Ich verstehe die Tragweite ihrer Probleme halt einfach nicht, weil die mir auch nie erzählt werden. Wenn jetzt gesagt wird, okay, sie ist halt, keine Ahnung, drogenabhängig, alkoholabhängig oder sie hat irgendwie schlimmste Depressionen, weil ihr leiblicher Vater, den hat sie nie kennengelernt, jetzt durch diese Lüge sozusagen und hätte sich gewünscht, er wäre da gewesen. Der andere Vater wollte sie nicht im Endeffekt so und hat ihr immer das Gefühl gegeben, dass es halt nicht dass es nicht die eigene Tochter ist. Okay, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen besser verstanden, aber das wird mir ja nie erzählt. Mir wird halt gezeigt, dass da eine jetzt gerade super pissig auf alle ist, weil sie halt eben jetzt erst erfährt, dass sie halt eben ganz andere Eltern hatte. So. Aber ja, es sieht jetzt nicht so aus, als ob die übelst abgestürzt ist im Leben oder so.
Ja, genau, also das ist halt so, ich meine, Babyvertausche-Geschichte jetzt hin oder her, wenn du das so nimmst, du könntest jetzt dort einen ganzen Film aus der Story machen.
Sozusagen. Genau.
Also irgendwie zwei Anfang 20-Jährige kriegen raus, dass sie eigentlich jeder zu der falschen Familie gehört, sozusagen, oder umgekehrt, oder zu einer anderswohin gehört. So, und ja, aber die müssen es halt irgendwie innerhalb von 25 Minuten bis 30 Minuten abhandeln. Und das schadet ein bisschen mit dem Drama, sagen wir es mal so. Weil dann halt auch die Vergangenheit von allen irgendwie so aufgemacht wird und aber dann auch wieder die Zukunft und dann ist halt die Lösung auch wieder so von wegen, wir treffen uns alle beim Frühstück und können wir uns nicht trotzdem deswegen vertragen. Und dann sagen sie, ja gut, vielleicht. So, und dann treffen sich die beiden Nicht-Schwestern, sind es Schwestern, sind keine Schwestern?
Nee, keine Schwestern.
Genau, treffen sich nochmal zum Workout und dann irgendwie finden sie doch ihren Frieden miteinander und sagen, ja, dann bleibe ich erstmal hier und du gehst mit und ja, dann sind wir alle glücklich oder so.
Na, vor allem das Geile ist ja, ich fand das sogar lustig, dass ja die blondhaarige Tochter dann tatsächlich auch so ein bisschen pissig auf sie war, halt auf die braunhaarige Tochter, weil die hat das, also ich habe so ein bisschen so gedacht, ja, die kann das auch nicht so verstehen, was ist der scheiß Problem halt eben ist so. Und es war ja dann tatsächlich auch so, dass tatsächlich dann eigentlich nur noch sie ein Problem mit der ganzen Situation hatte. Die andere war ja relativ d'accord damit. Die hat es ja sogar verstanden. Die sagt ja, glaube ich, sogar selber, okay, ich verstehe das halt eben, weil die es ja mal ansprechen sozusagen, wie hättet ihr denn euch in unserer Situation entschieden so. Und sie versteht das im Endeffekt halt eben, dass es halt natürlich nach einem Jahr gut, jetzt kannst du halt eben darüber philosophieren, ne, ob kriegt das Kind noch mit im Endeffekt halt nach einem Jahr irgendwie so, keine Ahnung. Aber man kann es schon verstehen. Du als Eltern empfindest ja auch eine gewisse Liebe für dein Kind nach einem Jahr sozusagen. Und dann musst du es halt abgeben und hast auf einmal wieder ein für dich erstmal fremdes Kind. So, das ist, so einfach geht es halt eben nicht so. Und deswegen habe ich halt die Reaktion von ihr auch besser nachvollziehen können, dass die halt eben dann sagt, okay, ich verstehe es. Es ist jetzt nicht die beste Lösung, aber es ist halt für uns alle scheiße gelaufen. Aber wir leben jetzt, damit gut ist. Und dass die andere dann aber da so nachtragend halt ist und so und vor allen Dingen auch den Leuten die Schuld gibt für Sachen, die sie ja nicht mal beeinflussen konnten, also weiß ich nicht. Also
genau, wenn überhaupt, das ist der Punkt, ne?
Genau, wenn dass überhaupt, hätte ich das scheiß Krankenhaus nochmal verklagt.
Ja, nee, aber das ist der Punkt. Sie nutzt die Gelegenheit, um anderen die Schuld zu geben für Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben.
Ja.
Sozusagen. Und das ist ja nicht der Punkt der Story. Also wenn du dann irgendwie sowas sagst von wegen, ja, ich habe mich mein ganzes Leben irgendwie nicht zugehörig gefühlt, und irgendwie, jetzt kriege ich das rein. Klar, also, dass man halt so eine, wenn es sowas überhaupt gibt, aber wenn man dann halt sowas erfährt, dass man dann vertauscht wurde im Krankenhaus auch irgendwie und so, das ist ja erstmal so ein Schock für sich. Und da kannst du natürlich auch erstmal sauer sein und so. Und dann geht man vielleicht auch auf Dinge ein, die halt in der Vergangenheit zurückliegen und sowas. Keine Ahnung, aber es ist ja irgendwie halt, wird dann da alles so präsentiert von wegen, dass trotzdem alle irgendwie immer das Beste für die Kinder gewollt haben und auch das Beste versucht haben. So, ja. Weil es gibt ja gar keine richtigen Bösen, sondern wir haben alle immer noch das Beste gewollt. Ja, ja. Und also irgendwie an Armut hat bestimmt keine von, also die Braunhaarige sowieso nicht gelitten.
Das ist ja eben,
Mutter genau. Die Millionärin ist oder so, keine Ahnung.
Genau, das ist halt eben generell noch das, was ich mich dann eben auch noch frage. Beiden Familien geht es ja super sozusagen. Also okay, ja, bei der einen ist jetzt halt die Mutter schon verstorben und bei der anderen ist halt der Vater weggerannt. Okay, das ist natürlich Mist, aber den Kiddies hat es ja an nichts gefehlt. So, beide sind halt relativ gut geworden. Keiner ist verarmt irgendwie oder hat irgendwie absoluten Absturz im Leben gehabt. Also, ja, naja. Gut. Ja, also, ich sag mal so, die Geschichte war für mich, glaube ich, die schwächste von allen. Weil ich aber auch diese Reaktionen halt nicht nachvollziehen konnte. Vom schauspielerischen Aspekt waren die aber alle gut. Also selbst die Mädels waren nicht schlecht.
Ja, das muss man tatsächlich mal sagen. Also dass hier tatsächlich mal wieder nicht solche untalentierten Nachwuchs-Soap-Schauspieler genommen wurden. Oder irgendwelche nervigen Kackbratzen, wie wir es halt öfters hatten. Sondern sind tatsächlich mal Leute, die, wo man sagt, okay, die haben hier einen Konflikt und sowas und das kommt dann rüber und sind nicht so furchtbar nervig und können mit dem Drehbuch dann auch arbeiten. Ich weiß nicht, ob es an der Regie liegt. Ups, obla. Jetzt habe ich hier mein Mikrofon angehauen, Entschuldigung. Und ja, also ja, da gebe ich dir recht.
Ja. Gut, so, Highlight der Folge. Weil da passiert so viel Quatsch, ey, das ist herrlich.
Ja, also die andere große Love Story. Ich meine, das andere sind alles so ein bisschen familienthematische Sachen.
Ja, ja. Ja,
sprich, hier, da ist ein Baby, da wurden Babys vertauscht. Da hätte ich mir gedacht, da hätte man auch in der dritten Geschichte vielleicht das thematisch einbinden können. Aber nein, jetzt haben wir mal wieder Liebe für Menschen im besten Alter. Esther Schweins ist eine Lehrerin? Das war sie, ne?
Ja, ja. Aber ich weiß nicht für was, ob es Latein war oder sowas. Die hatte ja mal irgendwie Latein gesprochen. Aber ich glaube, das war nicht. Die hatte auch mal irgendwie Biologie, hat er auch, glaube ich, mal irgendwie angesprochen. Also wir wissen, sie ist Lehrerin.
Ja, sie ist Lehrerin und sie ist so ein bisschen auch eine Besserwisserin. Also gibt gerne mal so Wissensratschläge von der Seite, von hinten. Und die junge Dame, nicht mehr junge, Entschuldigung. Also, Esther Schweins spielt eine Frau, die auf die Kreuzfahrt geht, in der Annahme, dass sie dort ihre Schwester trifft, ihre durchaus viel jüngere Schwester. Und lernt beim Einsteigen schon einen etwas, einen Mann mit grauen Haaren kennen, auch im besten Alter, Florian Filz. Und der ist erstmal so ein bisschen, sie fragt, ob er helfen kann, weil sie hat irgendwie einen schweren Koffer. Und dann grinst er nicht so an und sagt, hier, komm mal her, Junge, hilf der Dame mal. So, also er ist kein Gentleman, sondern er lässt Gentleman für sich arbeiten. Also können sie sich schon mal nicht leiden. Und dann kriegen sie mit, dass die beide die Schwester kennen. Nämlich Florian Fitz spielt den älteren Freund von der Schwester namens Juliane. Und Juliane wird gespielt von Kathi Hummels. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich wusste nicht, wie Kathi Hummels aussieht.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe immer nur von ihr gelesen, dass sie immer viel mit Social Media zu tun hat. Und wenn ich von ihr was gelesen habe, war meistens irgendwie ein Foto von ihr irgendwie auf der Tribüne mit Sonnenbrille. Jetzt weiß ich, wie Kathi Hummels aussieht. Kathi Hummels ist die Frau von Mats Hummels und ist eine Mega-Influencerin hier in Deutschland. Und deswegen hat man sich gedacht, wisst ihr, wenn ihr ganzes Talent im Hochkantformat...
Moment, da muss ich dich kurz mal unterbrechen. War die Frau von Mats Hummels?
Siehst du, so wenig weiß ich über die.
Zweiter, ich hab vor uns nämlich nochmal nachgeguckt, halt eben, weil immer so von Kathi Hummels und da habe ich gesehen, nein, 2022 war die Scheidung.
Ah, okay, das tut mir leid. Das finde ich nicht schön, aber ist auch egal. auf jeden Fall hat man sich gedacht, doch, wisst ihr, die kann vor allem im Hochformat gut spielen. Also lassen wir die einfach nur immer in Telefon anrufen, also oder FaceTime anrufen auftauchen, damit die gute Dame sich nicht von ihrer Liege dort hochbewegen muss, wovon sie auch sonst ihre Streams macht oder was weiß ich.
Also ohne Scheiße, das war wahrscheinlich irgendwie so auch so. Die haben die angefragt gehabt, ob sie mal ein paar Videos fertig machen kann, Feierabend.
Es war tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie die extra gedreht haben, ich vermute es fast. Aber
na, der komische Club, wo sie dann am Schluss noch drin war, der muss ja irgendwie finanziert werden.
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also wirkt halt so, als hätte sozusagen die Second Unit alles gefilmt.
Ja, ja.
Und es war ja auch nicht viel, aber sagen wir mal, es ist eins der merkwürdigsten Cameos, die wir jemals hatten bei Traumschiff.
Aber noch nicht das Verrückteste in der heutigen Episode.
ich muss aber trotzdem sagen, so schlechte Schauspielerin ist sie nicht.
Nee, tatsächlich. Also ich sag mal so, sie macht ja am Anfang, muss man tatsächlich sagen, ist sie halt so eben diese typische halt so die Schwester, ne, die Jüngere. Und da wird ja auch nur so ein bisschen so scherzhaft eben so gesagt gehabt, ja, irgendwo mit deinen älteren Männern und so. Hast du das von Papa? Ja, wahrscheinlich, tralala, haha. Und dann, also ich sag mal, sie hat jetzt nicht viel zu tun, aber sie macht doch gutes Zeug draus, aus dem, was sie zu tun hat, sag ich mal.
Genau.
Zumal du ja auch, die hat ja auch eine schöne, also das ist ja generell bei dieser Episode ganz gut, dass die Figuren halt sich alle schön entwickeln. So. Weil mit ihr ist es so am Anfang noch so, ach ja, die kleine Schwester, die Freundin, Businessfrau, ne, schafft es jetzt nicht rechtzeitig, aber wir werden sie schon wiedersehen oder es wird irgendwie was passieren, gucken wir mal, wie es rauskommt. Und am Ende entwickelt sie sich eigentlich zu einem absoluten Miststück.
Ja, am Anfang hat man noch so einen leichten Verdacht, will die beiden zusammenbringen, aber eigentlich ist er eher der Freund von ihr.
Ja.
Und dann wird aber auch relativ schnell dann abserviert, weil dann gesehen wird, also die Esther Schweins telefoniert mit ihr oder FaceTimet mit ihr und dann sieht sie im Hintergrund so einen jungen, knackigen Mann sitzen und also Juliane, wie die Figur heißt, hat schon wieder einen neuen und ihre Schwester möge doch bitte ihrem Ex sagen, dass er nun ein Ex ist.
Das Schlimme ist, und dafür komme ich jetzt in Teufels Küche, wenn Resa diese Folge hört, weil ihre beste Freundin sozusagen halt, deren Schwester, an die hat die mich erinnert, die Kathi Hummels. Die ist nämlich auch so eine Businessfrau sozusagen halt. Also die arbeitet in so einer Anwaltskanzlei, ist glaube ich sogar Partnerin mit und so. Verdient also ordentlich Asche. Und ihr Liebesleben, so wie ich das mal verstanden habe, ist jetzt nicht ähnlich, sage ich jetzt mal. Also, aber die hat auch sehr oft, sage ich mal, Männer Oder hat, glaube ich, einen Freund irgendwie, so den sie ganz gerne mal so ein bisschen so, naja, unterwürfig halt eben sich hält sozusagen. Also sie ist quasi der Boss.
Ältere? So.
Ich glaube, ältere nicht. Ich glaube sogar eher jüngere.
Aha.
Aber sie ist halt auch in dem Alter jetzt, wie Kathi Hummels, also auch so Mitte 30, glaube ich, irgendwie. Und auch so vom Aussehen hat die mich total an die erinnert. Also sie hat auch so blonde, lange Haare und so weiter und so fort. So. Naja. Gott sei Dank hören die Folge nicht, sonst kriege ich nämlich jetzt richtig aufs Maul. Also lediglich Resa, aber die wird es bestimmt ihr nicht erzählen. Bitte.
Ja, Kathi Hummels. Aber ich frage es jetzt, meinst du Kathi Hummels als Kathi Hummels oder Kathi Hummels hier als Juliane?
Als Juliane.
Ah ja, okay. Naja, also sei es wie sei, wir haben unser Cameo, aber zwischen den beiden entspannt sich nun eine gewisse Liebesbeziehung. Aber erstmal ist es eine Hassbeziehung, weil der Typ ist halt so ein Arschloch.
Also Chauvinist halt, ne?
Ja, und auch kein charmantes Arschloch. Und das möchten wir Florian Fitz ankreiden, dass er da nichts draus macht aus der Rolle. Also, vielleicht bin ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, falsch vorprogrammiert, weil ich halt eher Teil Samstagnacht immer geil fand und so. Aber die Esther, die spielt den Jungen, den Herrn hier an die Wand.
Ja, naja, ich fand, die waren manchmal schon ein bisschen gleichwertig halt sozusagen. Ich fand halt bei ihm so ein bisschen schade. Also er soll ja so am Anfang so ein bisschen das chauvinistische Macho-Arschloch sein, ne? Aber der schlittert immer so ein bisschen an der Grenze. Naja, ich sage, deswegen habe ich ihn auch verglichen halt so ein bisschen mit hier George Clooney. Weil der ist immer gerade so macho, dass er trotzdem noch sympathisch wirkt. Und du irgendwie so denkst, naja, das ist nun mal unser George, ne? So wie er halt drauf ist.
Ja, aber George Clooney hat so einen natürlichen Charme. Und der weiß auch, wie man sowas richtig rüberbringt.
Ja, selbstverständlich.
So, ja, hier, ich finde, der fällt dann immer so auf die andere Seite rüber. Also das charmante Arschloch mit dem Herz aus Gold. Aber er hier geht ist halt, nicht halt, so er ist halt nur Arschloch manchmal.
Naja, aber er geht doch nicht so richtig in diese Arschlochrolle rein, finde ich so. Also er ist immer noch so an dieser Grenze, sage ich mal, zu absoluter Macho zu sein irgendwie so. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie ständig anderen Frauen hinterher guckt oder sonst irgendwas. Der hat ja nur am Anfang diese eine Szene, wo er halt irgendwie so eine jüngeren Dame dann mit dem Gepäck hilft, weil jünger. Und das war's aber dann auch so. Ich meine, er wird ja im Laufe des Films, fängt er ja dann auch an, irgendwie romantische Einfälle sich für seine Juliane auszudenken und so. Also er geht nicht so krass in diese Arschlochrolle rein, finde ich halt.
Ja, aber dann finde ich aber, das ist halt dann irgendwie alles unausgegoren. Das hat mich dann ja, nicht so dran gestört, dass es halt so nicht wirklich in die eine oder die andere Richtung geht. Weil er ist so super selbstbewusst und so. Und dass er eigentlich so eine jüngere Freundin hat und deswegen vielleicht ein schlechtes Selbstbewusstsein, ne, weil er da irgendwie halt mithalten muss.
Es ist ja sogar so, dass er ja sogar dann eher zum Schluss sogar noch mehr zu einer Art Witzfigur wird. Mit so zwei Aktionen.
Oh ja. Und das ist halt so das ganze Problem, was ich dran habe. Also irgendwie, Esther Schweins macht ihre Rolle gut. Es ist dann ein klar definierter Charakter, die dann halt so ein bisschen schmilzt, sozusagen, weil sie am Anfang mit dem nichts anfangen kann. Auch zu Recht, aufgrund seiner Aktionen. Aber was der tut, das, ich weiß auch nicht, warum sie dann am Ende sich für ihn entscheiden soll. Also da kommen wir doch, glaube ich, mal zum wichtigsten Punkt von der ganzen Episode, nämlich Harald Schmidt. Harald Schmidt als Elvis Presley und dann später Florian Fitz als Elvis Presley. Also, Harald Schmidt hat mehr zu tun in dieser Episode und wieder einmal ist kein Künstler da. Und deswegen, offensichtlich hat er irgendwie einen Elvis-Imitator engagiert und dann muss er das machen. Oh Gott, hey. Also, die Szenerie ist folgende. Auf irgendeinem kleinen Deck sind so ein paar vom ZDF-Ballett übernommene Tänzer, die sich zu You Are Always On My Mind langsam dahin bewegen, während Harald Schmidt out of time und out of out of takt out of tune Lip-Syncing macht, also Playback singt von diesem Elvis-Lied. Und er sieht aber nicht aus wie Elvis, sondern er sieht aus wie Falco und bewegt sich ein bisschen wie Freddie Mercury. Und irgendwie habe ich das gesehen und dachte, was hat er sich dabei gedacht? Also warum? Also Da gibt so viele coole Sachen aus der Harald-Schmidt-Show, wo er dann auch Sachen nachmacht mit einem so satirischen Unterton und so. Und hier wirkt das alles so ein bisschen hingeschissen.
Das ist halt das, was ich mich gefragt habe. So, was ist mit dem Mann passiert in den Jahren? So, wo ist die Reise wieder nach links gegangen? So, weil, also wenn du mal überlegst, Harald Schmidt, ne, der Showmaster nach Stefan Raab.
Vor Stefan Raab, ja?
Ja, gut, vor Stefan Raab. Aber ich sag mal so, es gab eine Zeit, da fand ich, war Stefan Raab populärer als Harald Schmidt. So.
Ja, das schon.
Als dann Raab so langsam halt weggegangen ist von diesem Showmaster-Ding sozusagen mit seiner Late-Night-Show, dann war Harald Schmidt noch so die letzte Bastion. So. Und was ist aus dem Mann geworden? Der ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Also generell, wie der diese ganze Episode spielt, dieses Hippelige und Tralala so. Okay, ja, er ist Horst Schifferle, der muss wahrscheinlich so ein bisschen sein. Aber das ist ja mehr als peinlich so. Und wenn ich dann im Nachgang auch noch gleichzeitig mir noch so diese Szenen in Erinnerung zurückhole, wo der damals am Theater war und dann hier diese Ausraster hatte und so, und denke ich mir so, ich weiß nicht, wie ich mit dem Mann heutzutage arbeiten möchte. So, weil wenn du da ein falsches Wort sagst, mal Harald, mach das bitte mal anders irgendwie, ob der dich dann gleich zusammenfaltet. Da gab es nochmal diesen Skandal, sag ich mal, diesen Miniskandal, da hat er irgendwie am Theater irgendwas gemacht. Und hat sich mit diesem Regisseur so aus, hat er sich irgendwie richtig, ist er aneinander geraten irgendwie. Da gab es so eine Szene, wo der, da waren die irgendwie in der Cafeteria und haben irgendwie was gegessen und auf einmal brüllt er von jetzt auf gleich los und sagt so, wir machen das jetzt so oder ich gehe und du machst deinen Scheiß alleine und bla. Also es war so richtig so hast du Harald Schmidt noch nie erlebt, so nach dem Motto halt, so also richtig ernst und so. Du hast so gemerkt, dass der irgendwie keinen richtigen Bock auf diese ganze Sache hat und was weiß der Geier. Und da kam dann so langsam so ein bisschen in den Medien raus, naja, halt Schmidt kann auch anders, ne? Ist auch vielleicht nicht so der lustige Typ, den immer alle kennen und bla. Naja, so. Und dann das halt eben, jetzt gerade diese Elvis-Medien. Und ich habe mir halt gedacht, Mensch, Alter, du wirst doch in deinen Shows damals halt schon andere Sachen rausgehauen haben, die wesentlich besser. Was ist denn hier schiefgegangen? Hast du keine Lust gehabt sozusagen? Machst du das hier wirklich nur noch, um das Geld abzusanden und halt eine schöne Schiffsreise zu haben? So, gib dir doch mal Mühe.
Ja, das ist halt, also klar, es gab eine berühmte Harald-Schmidt-Folge, wo sie Bohemian Rhapsody nachgestellt haben. Mhm. Und wo Harald Schmidt auch live gesungen hat und dann halt auch einen auf Freddie Mercury gemacht hat. Und ich meine, er spielt ja Oskar Schifferle immer so mit diesem, mit dieser Selbstironie oder diesem Versuch von Selbstironie, dass er ja gar nicht irgendwie dazugehört, sondern er ist irgendwie, keine Ahnung, der vierte Wanddurchbrecher. Also jemand,
ja, ja.
Der Brechtsche Verfremdungseffekt in diesem Traumschiff, das ist Oskar Schifferle oder ist Harald Schmidt. Und er spielt das ja immer so ein bisschen, also er spielt es so, als würde er jemand imitieren, der ein schlechter Schauspieler ist und auf dem Traumschiff dann halt so engagiert wird. So spielt er das. Auch mit Absicht. Und ich finde, die Nummer funktioniert nicht mehr.
Nee.
Also einfach, weil, klar, es rammt schon irgendwie schon ein bisschen selber Selbstparodie, auch mit den ganzen Sachen. Und das wirkt alles so, ich weiß nicht. Also gerade diese Nummer da, ich meine, das ist so eine kurze Nummer. Und irgendwie wirkte das halt so, als hätten die das nochmal schnell am Abend gedreht, weil alle irgendwie ins Bett wollten. aber ich weiß nicht, was das soll. Es ist halt nicht witzig, es ist halt nur cringy. Und ich weiß halt nicht, ob er sich denkt, ja, da lacht halt die Oma drüber. Aber irgendwie, ich meine, wenn Harald Schmidt, den kannst du ja auch immer in Interviews erleben und so, da ist er dann doch noch durchaus so der Alte. Der hat doch die Überblick über das Ganze. Der kann auch einen raushauen, wie er es früher gemacht hat und so. Der macht es sehr bewusst. Und irgendwie, also ich weiß nicht, was bei der Nummer dann noch lustig sein soll. Und aber das Ding ist, es wird halt nochmal übertroffen. Weil halt dann Florian Fitz die Esther Schweins für sich gewinnen will und dann auch eine Elvis-Imitationsnummer macht. Also diese Elvis-Imitationsnummer ist mit den beiden, also diese von Harald Schmidt, die sehen das sozusagen als Publikum und reden dann irgendwie auch drüber, dass das irgendwie halt jetzt gar kein so ein Dollar-Song ist, weil das war irgendwie die Trennung von Priscilla und so. Auf jeden Fall denkt sich halt dann so der Florian, nachdem halt die Beziehung zwischen den beiden erstmal so zusammenklappt, wie es halt so ist, ne? Dass er sie wiedergewinnen kann, indem er im Elvis-Klamotten Always on My Mind für sie singt. Vor allen Leuten. Und dann in dem Moment dachte ich mir, ja gut, so schlimm war das dann auch wieder nicht von Harald Schmidt.
Das habe ich mir auch gedacht. Das hatte so ein bisschen so leichte Vibes zu dieser einen Folge, wo der Vater hier in dem Kleid seiner verstorbenen Frau irgendwie rumgerannt ist. So leichte Vibes hatte es, weil ich auch gedacht habe, boah Leute, also ja, ich verstehe, ihr wollt lustig sein, das soll eine romantische Geste sein. Ich verstehe das, ich finde das trotzdem nicht gut. So.
Ja, und dann Harald Schmidt steht aber auch noch dabei und tut spontan mit einstimmen mit dem Keyboard, das dort steht. Also ich weiß nicht, was er macht. Er drückt halt Finger drauf auf die Tasten. Aber es soll suggerieren, dass er nun die musikalische Untermalung unter diese kleine A Cappella-Nummer macht. Aber schlimm ist es trotzdem anzusehen. Vor allem, ja, wenn es nicht singen kann.
Das kommt noch hinzu. So. Naja, aber der ganze Grund, warum das ja auch alles so ein bisschen, sag ich mal, er sie zurückgewinnen muss, ist ja unser zweiter Promi-Auftritt. Der, ich glaube, ich mit Abstand jetzt der schlimmste irgendwie Auftritt von einem Promi bei dem Traumschiff ist, seitdem wir das machen. Also das muss man mal wirklich sagen. So. Also hier Axel Schulz, ne, der Boxer hier, wie hast du es so schön gesagt, die Doppeldeckung?
Die Doppeldeckung, das war sein Move. Beide Arme vors Gesicht. Dann weiß keiner, wie scheiße ich bin.
Das muss man ja, das habe ich mich auch immer gefragt gehabt. Axel Schulz ist halt zwar, der wurde ja dann irgendwie, der ist mir mehr aufgefallen nach seiner Boxkarriere, natürlich, nach seiner aktiven, weil er dann irgendwo mal ständig als Berater oder als Experte eingeladen wurde. Aber der hat doch in seiner Karriere nicht wirklich was geschafft.
Axel Schulz wurde in Deutschland dadurch bekannt, dass er diesen Kampf hatte gegen George Foreman. George Foreman war ja nochmal mit über 50 ist er Weltmeister geworden. Mit so einem Lucky Punch und alles irgendwie ganz cool gemacht, so Sensation. Und irgendwie eine seiner Titelverteidigungen war dann gegen Axel Schulz, den aufstrebenden Schwergewichtler aus Deutschland. So, und Axel Schulz war besser, hat dann aber den Kampf nach Punkten verloren, wo alle schon gesagt haben, Schiebung, oh, die können den Deutschen nicht leiden und sowas. Und man muss aber dazu sagen, der war damals bestimmt 20 Jahre jünger, mindestens, ja, 20 Jahre jünger als George Foreman und hätte mehrfach die Gelegenheiten gehabt, einen 50-Jährigen auf die Bretter zu schicken. Und er hat es halt nicht geschafft, weil er halt nicht so ein guter Boxer ist. Und es gab danach noch Kämpfe, wo du gesehen hast, dass er halt wirklich nicht gut ist. Und die ganze Karriere von ihm war eigentlich so, er hätte vielleicht was werden können, aber selbst, glaube ich, wenn er den Titel gewonnen hätte gegen George Foreman, hätte er das bei der nächsten Titelverteidigung ganz bitterböse bereuen müssen, weil er dann gegen einen richtigen Contender antreten hätte müssen und dann hätte er richtig eins auf die Fresse gekriegt. Auf jeden Fall, die Karriere von ihm war ja danach schnell vorbei und er war dann nur noch so als der Promi, den man anruft, wenn man irgendwie einen lustigen Spruch haben, weil er halt so ein netter Typ ist und so. Und dann hat er immer diese scheiß Fackelmann-Kappe aufgehabt, glücklicherweise diesmal nicht. Ich möchte mal kurz, also Axel Schulz, er auf dem Schiff, der wandert irgendwie hin und her und wirkt völlig
ja,
so
planlos. Ja, ja.
Und Florian Fitz engagiert ihn, dass er irgendwie sich an Esther Schweinsrand schmeißt. Damit die auch was zum, also muss man sagen, das Sprit wird ja nicht so ausgesprochen, aber im Prinzip geht es nur darum, Florian Fitz denkt sich, ja guck mal, die Esther, die ist so ungefickt, ich gebe ihr mal einen Boxer mit ins Bett. So, und hier hören wir jetzt erstmal Axel Schulz beim Schauspielen und beim Flirten.
Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ach. Reisen Sie auch alleine?
Steht das in Ihrem Buch?
Nö, aber jemand hat mir auf Ihre Spur gebracht.
Ja, da guckt sie noch so ein bisschen verträumt und dann ist die Szene aus.
Ach Gott, ey. Also, ich meine, dieses schlimme Berlinerisch, das ist das eine. So, das kann lustig sein, aber das ist es in dem Fall nicht, weil der klingt halt wirklich so. Und das ist eher, da denkst du eher, das ist ein bisschen traurig so. Na gut. Aber das macht ihn ja auch so ein bisschen sympathisch, alles schön. Aber die größte Frechheit ist ja, dass man sich gedacht hat, naja, ein Boxer, was passt denn da als Thema? Na, was denkst du, Rocky? Ja, das waren noch Zeiten. Und der Axel Schulz, das ist unser Rocky. Ey, also wie kann man den Eye of the Tiger spielen, wenn der da erscheint? Das ist ja Majestätsbeleidigung.
Ja, ich weiß auch nicht. Also die setzen quasi Axel Schulz mit Rocky Balboa gleich. Und es ist irgendwie so, keine Ahnung, es ist so, wie wenn du Woody Harrelson hier aus Weiße Jungs Brings nicht sagst, der ist LeBron James.
Ja.
Das ist wie wenn du sagst, Kathi Hummels, das ist Julia Roberts. Das ist wie wenn du sagst, Florian Silbereisen ist Elvis Presley. Also das ist halt genau. Ich wollte mir 100 Stück davon aufschreiben, aber ich habe es nicht mehr geschafft.
Ach, keine Ahnung.
Also einfallslos, ne? Also ein Boxer wird eingeführt, was spielen wir? Eye of the Tiger. Und dann, aber der schleicht halt so übers Deck und es ist so wie Sonnenuntergang. Und die Musik passt ja dann mal so irgendwas. Also Gott sei Dank haben sie nicht das Rocky-Thema, als es ist dieses gespielt. Das wäre noch schlimmer gewesen.
Ja, aber selbst Eye of the Tiger, finde ich, ist eine absolute Frechheit so. Und ich weiß es nicht. Also es hätte nur noch gefehlt, wenn der Typ dann irgendwie, wenn er seine Abfuhr halt eben kriegt, nachdem jetzt halt hier eben Florian der David Fitz quasi sein.
Nicht David sein, Fitz. Florian nicht Flo, David Fitz.
Also Florian Fitz, ja. Wenn der, wo der seine Elvis-Impression gemacht hat, sozusagen, sie dann wieder zurückkriegt, so, dass du dann halt ein bisschen noch einen Schulz begleitest, wie er dann an der Reling steht, halt so in der Dämmerung und dann im Hintergrund irgendwie so spielt, so, with a burning heart, oder so eine Powerballade, irgendwas. Oder wie hieß denn der Song aus Rocky, war das Rocky 3, wo hier Dingsbums gestorben ist und der dann irgendwie hier im Auto erstmal umhergefahren ist und So. Na jedenfalls, also so eine ganz traurige Powerballade hätte ich halt noch. Ey, sorry, Leute, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. So.
Die Story führt ja auch zu nix.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, sag mal, Henry Maske, der lebt doch noch, oder?
Ja.
So, warum haben sie denn nicht den genommen? Das wäre doch wenigstens ein bisschen authentischer gewesen.
Weil Henry Maske noch ein schlechterer Schauspieler ist.
Aber das ist mir egal. Da würde ich den Witz, sag ich mal, noch ein bisschen verstehen, dass man da irgendwie Eye of the Tiger spielt. Aber bei Axel Schulz ist es doch wirklich einfach nur frech.
Nee, dann weißt du was, dann hätten sie tatsächlich Time to Say Goodbye.
Das hätten sie als Abschluss dann spielen sollen, ja.
Weil der Axel Schulz kriegt ja nichts, der kriegt ja gar nichts ab.
Nein, der ist einfach nur die Witzfigur im Endeffekt. So, ja, der kommt, der ist da an.
Das tut ein bisschen weh, auch ehrlich gesagt.
Ja, vor allem ist es auch schlimm, wo der dann so drauf reagieren muss, dass quasi halt eben die zwei ja dann doch zueinander finden und er so ein bisschen so angewidert irgendwie den Kopf schüttelt und so. Nee, also.
Bitte. Also wenn der den wenigstens verprügelt hätte oder so.
Oder irgend sowas halt, ne? Lass es mal noch irgendwie so einen kleinen Konflikt geben, wo dann irgendwie Schulz dann, keine Ahnung, ihm tatsächlich mal einen aufs Maul gibt und sie dann sozusagen davon angewiesen hat, du Schläger und bla, und sich dann doch irgendwie dem Fitz zuwendet. Irgend sowas halt. Aber das war ja gar nichts. So. Also, weißt du, das Ding ist halt eben, ich meine, David Garrett, der war ja unser Bingo-Typ hier in der einen Folge. Der durfte aber wenigstens mal noch Geige spielen. Zwar hat er es auch über Playback gemacht, aber er durfte wenigstens mal noch zeigen, wofür er eigentlich bekannt ist. Der durfte ja gar nichts machen. Der stand da wie der Trottel.
Ja, ich meine, und du hast wieder die gleiche Situation, die wir schon so oft gesagt haben, dass die Geschichten nicht ineinander greifen. Du hättest ja aus ihm einen Promi-Fitness-Trainer für diese Reise machen können, wo dann hier die beiden Mädels ihr Workout mit dem machen.
Ja.
Naja. Irgendwie sowas. Und aber ich weiß auch nicht mal, wie gut er noch trainiert ist. Also ich weiß nicht, welcher Typ, den du halt schweißglänzend dann ohne Oberkörperbedeckung auf Deck zeigen willst. So.
Nee, der ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile halt. Das hast du auch gesehen.
Muss ja nichts heißen, ne? Aber ja, es ist halt.
Also ich sag's ganz ehrlich, dann lieber Ralf Möller. Weil der ist heutzutage noch gut getrainiert.
Und kein besserer Schauspieler als Axel Schulz.
Aber der ist wahrscheinlich zu teuer für die ganze Bagage.
Ja, jetzt sagen wir das und dann Hallo Weihnachtsfolge ist dann auf einmal Ralf Möller da.
Würde ich mich freuen.
Ach, nee. Ja, das ist, die Nummer war echt für nix. Also, weil da nichts draus kam irgendwie. Also,
ne, vor allem, es ist halt so traurig, wenn du auf der einen Seite Kathi Hummels siehst, ne, und du eigentlich so schadenfreudemäßig denkst, und so, naja, die wird's bestimmt versagen. Und dann brettert die da einen vom Leib und dann hast du ihn irgendwie auf der anderen Seite, denkst ja, das war gar nichts. Das hilft dir überhaupt nicht so. Das ist eher, du bist ein bisschen die Lachnummer jetzt.
Naja, auf jeden Fall apropos Lachnummer, bei der Nummer gibt's auch, bei der Story gibt es auch nochmal eine Lachnummer, wo dann die sehen irgendwie einen Baum. Also die beiden sind diejenigen, die dann ein bisschen für uns die neben der Familienstory dann noch uns ein bisschen hier das Landschaftspornografie Ensemble bieten. Also die dürfen irgendwie in den Dünen herumwandern, schönen Drohnenflug und alles und werden auch rumgeführt und so. Und ja, dann sehen sie irgendwie einen Baum und in dem Baum, der hat so eine, weiß nicht, da ist was drin, das wird abgeerntet und da kannst du dir das als Mann irgendwie, keine Ahnung, einverleiben und das gibt dann ordentlich Tinte auf den Füller.
Ja.
So.
Und jetzt hat die Arzneipackungsbeilage aber nicht erläutert, dass man das vielleicht im hohen Alter nicht mehr nehmen sollte, weil
hohen dann, Alter.
Naja, ich sag mal so ab 50 vielleicht nicht mehr.
Naja, das Ding ist auch, es wird auch nie wieder irgendwie angesprochen, bis halt es dann in der Szene da vorkommt. So, also das wird so als Gag irgendwie eingestreut und man vergisst es irgendwie wieder. Und dann ist halt so die Situation, wo Esther Schweins und Florian Fitz, nicht David Fitz, irgendwie alleine abends sind, also so ein bisschen romantische Stimmung. Und dann, aber auch die ganze Szene ist irgendwie merkwürdig, weil dann hörst du ein Tier schreien. Wir müssen uns mal kurz daran erinnern, die sind in so einer netten Restaurant-Hotelanlage, gucken da also auf die Wüste raus in der Nacht und dann hören sie irgendwie, ich glaube auch die Küste ist da, und dann hören sie ein Tier schreien. Und dann erschrecken die sich irgendwie wie Scooby-Doo und hier sein Kumpel, wenn sie irgendwie einen Geist sehen.
Shaggy,
genau. Shaggy und Scooby-Doo, die umarmen sich dann, die beiden, wenn sie irgendein Viech hören. Und eigentlich fährst du doch extra dafür hin, damit du solche Viecher hörst.
Aber vor allen Dingen ist es, ja. Das ist, wie es gemacht wird, das ist irgendwie so, du hörst einmal diesen Schrei, so, dann reagieren die kurz drauf und dann denkst du so, okay, die Filmcrew muss nochmal schreien, bitte. Und dann hörst du irgendwie, als ob einer irgendwo dort hinterm Stein sitzt und nochmal so, Weil es war, das ist doch unrealistisch, zweimal schreit ein Vieh und dann hörst du nie wieder was, so ein Quatsch.
Ja, und dann überarmen die sich so und dann denkst du, oh, jetzt geht's ab, weil jetzt haben die körperliche Nähe. Und das Problem ist, ja, also der Robert, das kann ich mal die Rolle sagen, Robert und Claudia, also Robert kriegt irgendwie so einen Mega-Ständer von dem Zeug, dass er dann in Ohnmacht fällt. und dann gehen sie zum Arzt und da kommt dann raus, dass er das Zeug genommen hat und das ist irgendwie voll peinlich und so und hahaha.
Ja, lustig. das Ding ist halt, die Frage, die ich mir gestellt habe bei solchen Zeug, wenn du das nimmst, so, dann setzt ja irgendwann diese Wirkung ein. Und du willst mir nicht erzählen, dass das in der Sekunde erst passiert ist. Der muss doch schon vorher ein ordentliches Zelt gehabt haben.
Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall.
Und dann geht es ja noch weiter.
Aus dem Gehirn ist woanders.
Ja, und vor allem, es geht ja noch weiter. Wenn der dann umkippt, ne, und wieder hochkommt, auch da. Also der bleibt. Dafür ist das Zeug ja da, es bleibt erstmal stehen. So, und da war ja nichts zu sehen. Da habe ich aber gedacht, Mensch, dann traut euch doch mal wenigstens ein bisschen was so.
Ja. Also, keine Ahnung, wird auf einer Trage abtransportiert und die Decke ist irgendwie in der Mitte angehoben.
Na, irgendwas oder ja, keine Ahnung.
Wenn du eine dumme Comedy machst, da kannst du auch so eine dumme Comedy machen, ganz ehrlich.
Ja, exakt. Also, keine Ahnung, die hättest du sogar auch einen Spruch von ihr bringen können, dass sie halt sagen könnte, na, da sind wir aber bereit heute. Irgend sowas halt. Keine Ahnung halt. Oder lass es halt wirklich den klischeehaftesten Spruch sein, hast du eine Rolle Gold, hier Münzen irgendwie in der Tasche oder freust dich nur, mich zu sehen. Ja. Lass die doch mal irgend sowas halt sagen. Ich meine, wir reden hier von einer, die bei RTL Samstags Nachts eine Karriere gemacht hat. So. Da hätte es so viel Spielraum gegeben, aber nein, wir sind ja das Traumschiff, wir sind ja ZDF und familienfreundlich und das darf der alte Opa und die alte Oma nicht hören und so, da kriegen die kleinen Herzinfarkt und bla.
Während sie gerade dabei sind.
Ich wollte schon sagen, weißt du, für die ist ja im Endeffekt diese Story. Also naja, keine Ahnung. Das kotzt mich dann immer wieder an.
Ich stelle
an,
mich,
ne?
Von hinten, Oma, da können wir beide Traumschiff gucken.
Ach, gütiger Gott, ach nee. Naja, aber wie gesagt, das ärgert mich dann immer, wenn die dann halt eben solche Vorlagen eben auch haben und so weiter und so fort und sich dann auf einfach nicht trauen, da auch mal voll reinzugehen.
Ja, ja. Und es ist halt wieder aber auch so der Gegensatz dazu, ne? Weil auch gerade diese Szene, wo der das Tier schreit und der dann umkippt und so, das ist ja auch wieder, Lob wieder für die Kamera, das wird so schön inszeniert, ne? Die sitzen da halt, die stehen auf so einem Stege, das sind irgendwie große Steine, wie sie halt dort vorkommen und das ist irgendwie alles schön beleuchtet abends irgendwie mit so vielen so kleinen LEDs, dass dann alles irgendwie schön aussieht und dann machen die halt so einen Unfug da rein. Also das wäre so der romantische Punkt gewesen, dieser Folge. Aber das wird halt nicht gespielt sozusagen oder ausgespielt, sondern es wird halt für Gag gemacht. Und das fand ich irgendwie schade. Ups.
Naja. Und
mal gegen mein Mikrofon, Entschuldigung.
weil du so upset bist.
ich bin so upset. Der arme Kameramann, ja. Der gibt sich so eine Mühe und die machen da so eine Scheiße draus.
Ich stell dir mal vor, du wärst der Kameramann gewesen halt irgendwie und siehst dann am Endeffekt diesen Schnitt halt und du gehst zum Regisseur, was habt ihr da gemacht?
Ich könnte mir Ich gehe höchstens dreimal noch mit euch auf Fahrt, aber dann ist Schluss.
Und dann wird ihr offeriert, ja, das nächste Mal geht's in die Antarktis. Nie wieder!
Das ist ja nur weiß, das ist Kacke.
Da kannst du bestimmt auch schöne Bilder machen. Ich hätte eher gesagt gehabt, ich komme nur noch mit, wenn Harald Schmidt nicht mehr mitmacht. Und wenn die dann sagen, ja, das nächste Mal geht's in der Antarktis, super, dann komme ich mit.
Ja, genau, dann kommt Harald Schmidt nicht mit.
Ja, ja.
Naja.
Naja, so, das war's. Mehr gab's da tatsächlich nicht zu erleben. War ja auch genug, so.
Ja. Also kommen wir mal zur Endbewertung.
Yes.
Machen wir mal Prime Bern.
Wir müssen ja auch noch überlegen, wen schmeißen wir denn vom Bord?
Harald Schmidt.
Der auf jeden Fall. Der kann baden gehen. So.
Der kann baden gehen. Also, es tut mir echt so weh, weil das irgendwie. Und ich weiß halt auch nicht, ob er in seinen Dialogen irgendwie selber schreibt oder ob er halt die Dialoge kriegt und denkt sich dann, ja gut, ist halt alles wieder Rotz, dann spiele ich es halt auch Rotz. Ich weiß es nicht.
Weißt du, was das Ding ist an der ganzen Sache? Harald Schmidt wird ja immer so ein bisschen von vielen halt eben so hochgehoben. Also ja, deutsches Comedy-Gold und Tralala und Showmaster und bla. Wenn du dem das, also wenn du jemand Jüngerem das zeigst, der den nicht kennt und einfach nur von der Legende Harald Schmidt hört, der fühlt sich doch verarscht.
Ja, ich meine, also dass der da mitmacht, war ja immer so ein bisschen halb verarsche und so. Und ich weiß, ich kenne die anderen Folgen nicht, wo man ein bisschen mehr zu tun hatte.
Naja, wir kennen uns ja noch, können uns ja noch toll an die mit hier Jalen Bülan.
Ja, aber es gibt auch so eine Folge, wo er in Japan ist und da hat er irgendwie ein bisschen mehr zu tun. Aber die, also die Nummer verliert sich halt einfach so. Das ist so, dass die. Ich weiß nicht, er braucht mal eine Herausforderung bei dem Ganzen, anstatt dass er halt immer. Ich meine, er weiß, dass er immer nur so diese drei dummen Sätze hat, irgendwie in jeder Szene, wo er dann irgendwie so den Gag obendrauf machen kann und das war's. Aber. Ja, nee, tut mir leid. Also, jeder weiß, dass das besser kann. Aber ich weiß, ich habe auch mal ein Interview gelesen da mit Andrak und mit Feuerstein, wo sie über Harald Schmidt sprechen. Und irgendwie gemeint hat, Andrak gemeint, Harald Schmidt ist der faulste Mensch, den er kennt. Der halt oft da auch nicht wirklich darauf vorbereitet, immer eine Probe und sowas und so. Aber das Gute bei den späteren Harald Schmidt-Jahren, wo er dann halt vieles einfach so kam so raus von den Dingen, mit denen er sich gerade beschäftigt hat. So, und das hat auch gut funktioniert in diesem Rahmen. Also so Kommentar zur derzeitigen Lage. Ja, aber I don't know. Ich meine, ja, vielleicht ein Comedy-Relief, vielleicht kann man mal einen anderen finden oder so, oder ich weiß es nicht, also, oder braucht man,
ja, dass es
eben ein bisschen was zu tun gibt.
War das nicht so, dass da jetzt irgendwie auch so ein Polizeichef bei irgendeiner Tatort-Bagage da mitmacht?
Ja, irgendwie. Ja, ja.
Vielleicht ist das dann sein nächstes großes Ding und dann geht er endlich vom Traumschiff weg. So. Also ganz ehrlich,
es gibt ja Gerüchte, dass Florian Silbereisen nicht mehr lange den Captain macht.
Ohne Scheiß, das Ding ist halt eben Florian Silbereisen, also wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich sagen, ja, dann lass Florian noch ein bisschen länger da bleiben, da haben wir ein bisschen noch was zu lachen, so nach dem Motto, oder ein bisschen was zu bereden, aber den Schifferle, den brauche ich nicht, also ganz ehrlich, der hilft keinem Stück weiter.
Naja, er ist halt auch so ein bisschen das Überbleibsel aus dieser alten Crew, also die Stammcrew war ja sonst immer irgendwie älter und die haben den so jetzt nach und nach verjüngt. Ärzte, Captains etc. Einzige noch so Barbara Wusso ist noch so irgendwie da. Als die gute Seele. Ja. Und irgendwie, ich finde halt dieses, wenn die Crew jünger ist, funktioniert das heute irgendwie für mich besser. Ich weiß nicht warum. Also dieses, dass die alte weiße Captain ist, passt irgendwie auch so zur älteren Zeit. Heutzutage, also wenn jetzt, sagen wir mal, Silbereisen tatsächlich irgendwann keine Lust mehr hat, da frage ich mich, wer könnte es denn machen?
Der Marz entweder macht sein Bruder, also Joko Winterscheid, oder, nee, pass mal, oh Gott, weißt du, was ich fast, also das wäre natürlich super lustig so, ich warte auch nur noch drauf, dass der als Promi kommt, der Knossi, dass der irgendwann mal auf das Scheißschiff kommt, ja. Wenn es nur als Promi ist, den kennst du gar nicht, ne,
nee.
der Knossi, das ist so ein Streamer, der ist halt durch so Glücksspiel-Streaming ist der hochgekommen und ist jetzt mittlerweile auch richtig im deutschen Fernsehen gelandet, jetzt ist er gerade bei diesem Seven vs. Wild ist er jetzt mit dabei, der hat schon bei ProSieben irgendeine Sachen moderiert und so, also macht er jetzt auch schon Moderationsjobs. Das ist halt so wirklich Deutschland, wie es seine Promis hochholt im Endeffekt, so wo du dich fragst, was ist denn nur passiert, dass wir solchen Arschlöchern den Weg ebnen? Ich verstehe das nicht. So.
Okay.
Naja, guck, also das wäre natürlich, also ich kann mir fast vorstellen, dass die als nächsten Captain irgendjemanden nehmen, der auch jüngere Zielgruppen anspricht. Also quasi Florian war schon so die erste Geschichte halt, aber dass sie wahrscheinlich noch jemanden
bekannt nehmen. Zeit für eine Frau.
Oder das, ja.
Und ich weiß, wer es dann macht?
Anke Engelke.
Beatrice Egli.
Wer ist das denn?
Beatrice Egli ist die einzige, die in überhaupt seit den Anfängen bei Deutschland sucht den Superstar danach eine Karriere gemacht hat. Die hat das gewonnen, glaube ich, hat sie gewonnen. Und die hat sich dann aber nicht auf dieses Popzeug konzentriert, sondern so auf Schlagerpop.
Ja,
ich. Und ist jetzt gerade so, der ist so eine Blonde, die ist jetzt voll so der Liebling, gerade von diesen MDR-Publikumssachen, sage ich jetzt mal, so interessant und so. Ja, das wäre was.
Oh, oder es machte, wie heißt sie ja gleich, hier, die immer diese komische Late-Night-Show, da hatte hier Ina, wie heißt die hier? Ina?
Nein, irgendwas. Ina Müller, um Gottes
Willen. Das wär's.
Nee, also bei aller Liebe.
Also ich sag mal,
lieber Joko.
Also ich sag mal so, das wundert mich ja sowieso, dass das bis heute noch nicht passiert ist, wenn jetzt hier unsere Fernandes Ulm quasi, dass dann noch nicht ihr Ehemann irgendwo mal aufgetaucht ist so. Und ich hätte jetzt fast gesagt, so aus dieser Riege irgendjemand so. Lass es von mir aus hier.
Christian Ulmen als Traumschiffkapitän.
Nee, nicht dass der als Captain, aber ich meine aus seiner Bagage halt eben so hier. Wie heißt denn gleich der andere, mit dem er hier dieses Jerks macht? Hier?
Farid Bank, nee, Quatsch.
Nee, Fariari, da ist der, glaube ich, irgendwie so. Ja. Irgendwie jemand von denen halt, so keine Ahnung so. Aber ich weiß nicht, vielleicht denke ich auch irgendwie zu modern.
Okay, wir wollten noch immer jetzt die Folgen bewerten, also die Episoden. Also, ja, also die liebste Story, also die Säure, die ich am interessantesten fand, war auch, ja, tatsächlich dann hier Esther Schweins und Florian Fitz, weil das irgendwie.
Ja, die hatte so viel Blödsinn mit dabei, so. Ja. Das ist halt so dieses typische, okay, da ist halt, es ist halt irgendwo charmant, es ist gleichzeitig aber auch sau dumm irgendwie. Du hast auch noch hier so jemanden wie Axel Schulz dabei, der halt einfach absolut furchtbar ist. Und es hat aber irgendwie so einen runden Abschluss, finde ich irgendwie, weil da auch eine Figurenentwicklung dabei ist. Das hast du bei den anderen, finde ich, nicht so sehr, diese Figurenentwicklung.
Richtig. Und ist so auf der zweiten Platz ist dann doch die Babyvertausche-Geschichte, die halt sozusagen da aufhört, wo es am interessantesten wird.
Ja, ja.
Und für mich dann an dritter Stelle halt das geschmuggelte Baby, weil es, wie der Polizist schon sagte, machen Sie das immer hier so, was ist das für ein Schiff? Ja.
Gut, ja, na dann. Und
Lob eigentlich nur an Kamera und Regie und also vor allem die Kamera. Der halt.
Naja, da wird.
Ich hoffe, bei den nächsten ist das dann auch mit dabei, ich weiß es nicht. Die wechseln ja auch immer so ein bisschen durch. Kann auch sein, dass jetzt mal so ein der Regisseur dann öfters das jetzt macht. Aber ja, ist halt. Guckt es euch mal an, es ist halt wirklich so. Es wird auch ein bisschen größer alles inszeniert. Man sieht ein bisschen mehr von dem Ganzen. Das Schiff wird auch viel schöner gezeigt. Das Schiff wird endlich mal wieder schön gezeigt. Also dafür war es wert, muss ich sagen. Also die Folge hat mir gut gefallen diesmal.
Naja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage einfach mal so 3,5 Primetime würde ich dem Ding geben.
Aber in welchem Kriterium? Dass es ein gut-schlechtes ist oder ein schlechter, guter Film? Oder?
Na, es ist halt so ein schönes Mittelfeld. Es ist wie es ist trotzdem Quatsch dabei, aber nicht Quatsch, wo ich mich drüber aufrege, sondern eher Spaß dran habe. Und es ist gleichzeitig aber auch noch irgendwie nicht langweilig und unterhaltsam. Also so, wenn du das jetzt mal so nüchtern bewerten willst halt.
Ja, da gebe ich dir recht und stimme dir zu.
Ja, Bubi-Index 0.
Wieder mal eine Enttäuschung.
Ey, ohne Scheiß, ich warte mal ab, dass mal irgendwann der Tag kommt, wo sie doch das tatsächlich mal machen, irgendwie so.
Ein paar Möpse zeigen beim Traumschiff.
Ja.
Und dann ist Twitter und die ganzen sozialen Medien sind dann voll davon. Wow, was ist hier los?
Ja, ne, also ich meine, das wäre halt, sag ich mal, so wieder dieses halt so das. Ich meine, es wird irgendwo zu einem deutschen Film zumindest passen. Weil beim deutschen Film hat man sich ja da nicht so.
Richtig, da ist immer irgendeine Frau dabei, die sich irgendwie ausziehen muss.
Ich meine, teilweise schon richtig krass, ne? Also fast schon Frontal Nudity irgendwie.
Ja, ja, und dann, also du könntest es vielleicht höchstens so machen, dass sie zufällig, sagen wir mal, die Crew stolpert aus Versehen in einen FKK-Strand rein.
Und irgendwas,
schamvoll müssen sie sich irgendwie da durchschmuggeln. Weißt du, irgendwie so ein bisschen im Eisen geht da rum und immer ist irgendwas, was seinen Schritt verdeckt, so wie bei Austin Powers.
Naja, gut, so, das war's. Da haben wir die traumische Folge abgeklärt. Ja,
soll ich jetzt das Intro spielen eigentlich oder das Outro?
Das Outro dann schon. Aber wir müssen. Du schneidest es dann so, dass dann quasi halt das Intro, das Normale, da rankommt, wo du das Outro. Ich will das Intro haben, Sascha. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du jetzt dann irgendwie sagst, Löwe.
Oh Manu.
Ja, da musst du dich halt nochmal hinsetzen und schneiden. Es tut mir leid. So. Ja,
aber es war lustig. Nein, ist egal. Gut, in diesem Sinne, wohin führt uns unsere nächste Reise?
Oh, nächste, also ich glaube, das ist schon ein leichter Spoiler, aber ich glaube, wir haben ihn gefunden, Sascha.
Und also die nächste Folge, wir fahren, also wir gehen wieder wohin, wo es schön ist, nämlich nach Hawaii. Wir nehmen ein Hard Ticket to Hawaii und wir erleben dort etwas, worauf wir 90 Folgen gewartet haben. So viel kann ich schon mal verraten.
das wird auch gleichzeitig unsere Hommage an, oder ich sag mal, unsere Danksagung an Schläferz werden.
Ja, weil der Film, den wir da besprechen, wird tatsächlich die letzte Folge von Schläferz sein, wenn die ganze Serie, ganze Reihe Sendung endet Ende des Jahres. Und ja. Und ich muss sagen, da haben sie, hätten sie sich nichts Besseres aussuchen können.
Das stimmt, ja.
Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und schaltet auf alle Fälle ein.
Ahoi!
Eine Lamaré Audioproduktion.